hinter uns verbrennen. Narzissen und Kakteen.
Ja, hier sind wir, Element of Crime, die Kerntruppe, die immer dabei waren. Der Neueste vielleicht zuerst, Richard Papik, erst seit 86 dabei, ist Schlagzeuger und Mundharmonikaspieler, aber auch Percussionist. Dann haben wir Jakob Eger, den Mandolinspieler, E-Gitarrenspieler und Keyboardspieler. Und Sven Regener, den Sänger und Trompeter und Gitarristen dieser Band. Und was immer sonst noch so anfällt, machen wir natürlich alle drei auch. Wir sind uns für nichts zu schade. Wir sind die, zum Beispiel nehmen wir gerade jetzt diesen Podcast auf, das ist die 12. Folge. Da kann man sich auch bei der Anmoderation mal ruhig ein bisschen locker machen, wie mir scheint. Ja, aber wir wollen nicht abschlafen. Was ich eigentlich sagen würde, ist, hallo, hier zur 12., willkommen zur 12. Folge dieses Podcasts. Wir sprechen heute über die Jahre 2002. bis 2005 und die damit verbundene Langspielplatte Mittelpunkt der Welt. Und ja, im Grunde genommen, beim letzten Mal hatten wir ja eigentlich eine ziemlich erschütternde Folge des Podcasts, weil da also sich tiefe Gräben aufgetan hatten, die im Zusammenhang mit der Romantikplatte, bei der Produktion der Romantikplatte sich sozusagen dargestellt haben. Und vielleicht sollten wir kurz noch drüber reden, wir wollen das nicht alles wiederholen, aber wie es dann weiterging. Reden wir ruhig über das Jahr 2002. Wir hatten im Jahr 2002 zwei Tourneen und da gab es ein Treffen im Prater. Nicht? Im Prater Biergarten in Berlin.
Im Prater
nicht
Bier.
In Wien, liebe Österreicher, sondern im Prater Biergarten in Berlin, den gibt's auch.
Ja, ich glaube, es war gar nicht so lang nach der Produktion selber, ne? Nach der
4 Wochen danach oder irgendwie
ja,
sowas, ne?
Oder ist das alles noch schön?
Nee,
schön,
das kann nicht sein.
Indoor, es war Indoor, draußen war nichts. Und wir saßen drin im Prater.
Drin im Prater? Ja. Bist du sicher?
Aha.
Ich dachte, das wäre nach der zweiten Tournee. Warum haben wir uns denn auf der Tournee so behagt, wenn wir uns da schon wieder vertragen
hätten? Ja, das ist wohl wahr. Dann wird es die zweite Tournee.
Ich meine, dass das im Frühjahr war. Und ich war damals viel, weil ich ein kleines Kind hatte, war ich viel im Prater. Immer draußen. Sobald es ab Ostern war da irgendwie Saison. Und wir hatten zwei Tourneen im Januar und im März. Und dann, glaube ich, da gab es richtig Streit.
Genau.
Einmal zwischen mir und dir, Jakob, und einmal zwischen dir und mir, Richard. Und das war richtig heftig. Und ich meine, das wäre im Frühjahr gewesen.
Ja, du 2002. Hast recht, das muss ja im Frühjahr gewesen sein, sonst wären wir ja gar nicht wieder so auf die Tour gegangen. Ich weiß nur, dass es Indoor war, also im Prater drin.
Meinst du?
Ja. Da habe ich auch noch so ein ganz konkret so ein Bild vor Auge. Und dann hat man danach, war jetzt keine lange Aussprache. Ja, auch nicht sehr gründlich, aber es reichte, um zu sagen, komm, ey, das
naja, es, weiter. Ja, nun, es ging eigentlich darum, wie man das jetzt alles so sieht und wie man das überhaupt machen will. Weil ich war ja nun als Schriftsteller plötzlich etabliert in ziemlich großem Stil, weil der Herr Lehmann-Roman abging wie die Sau. Und auch bei euch war der Verdacht, dass ich irgendwie mich eigentlich irgendwie nicht mehr so für die Band interessiere oder das nur als so ein Ego Solo-Ding sehe oder so, und ich fand mich völlig missverstanden. Außerdem fand ich auch, dass ich hatte auch das Gefühl, dass ich hängen gelassen werde bei dieser Romantikplatte, also dass man mich da halt auflaufen lassen, das war schon so, dass ich das jedenfalls so empfunden habe. Also das ist ein bisschen wie bei der Royal Family, ne? Jeder hat eine andere Erinnerung ein bisschen. Und ich finde das auch ganz okay. Ich denke nur, dass wir da tatsächlich uns richtig vertragen haben, wenn ich mich richtig erinnere, weil das danach war eigentlich Ruhe im Schiff,
ja,
ne?
Das haben wir.
Auf welcher Basis haben wir uns da vertragen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, also dass das alles nicht so schlimm sei. Oder
nee,
so.
Aber wir haben festgestellt, dass wir es nicht richtig klären können. Aber wir haben der Umstand, dass man sich trifft und der Wunsch da ist, weiterzumachen.
Genau.
Selbst wenn wir es nicht alles bis ins Letzte klären und da vielleicht auch, sagen wir mal, auf der jeweiligen Seite das Verständnis fehlte für die jeweils andere Seite. Ne? Wir waren aber in der Lage, das beiseite zu tun und sagen, okay, da hat jetzt jeder seine Sicht auf die Dinge, aber der entscheidende Punkt ist, wollen wir weitermachen und wollen wir das anders machen und wollen wir das beiseite tun? Und dazu waren wir in der Lage.
Ja, aber was wollen wir denn anders machen? Also ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist keine kokette Frage. Ich weiß nicht mehr, ob wir uns da auf irgendwas schon geeinigt hatten, was dann wegweisend war für die nächste Platte.
Also ich denke mal, also gut, jetzt stoppel ich das auch so ein bisschen zusammen, aber die eine Sache war der Umgang miteinander, dass man die Sachen sagt, dass man vielleicht ein bisschen, offener, transparenter ist mit den Sachen oder, beziehungsweise, dass man sich nicht mehr, vielleicht auch so gehen lässt. Also na, anstatt eine Verweigerungshaltung vielleicht zu sagen, was Sache ist oder so. Aber ich glaube, so richtig ausgesprochen wurde das alles
doch
nicht.
Das glaube ich, genau das wurde ausgesprochen, weil das war ja das große Problem auf der Tournee, dass da zweimal deswegen, also einmal, einmal haben wir eine Woche lang hast du nicht mit mir geredet und ich habe dich dann irgendwie angepegt, ganz blöd, und dann haben wir uns richtig gestritten, wo ich sagte, wieso redest du nicht mit mir? Ich bin aus allen Wolken gefallen so ein bisschen. Also vielleicht bin ich naiv und unsensibel, aber ich habe einfach auch nicht, konnte das nicht lesen. Ich wusste nicht, was euer Problem ist. Ich wusste nur, dass ihr eins habt. Und ihr habt es nicht gesagt. Und das war bei dir ja auch so. Du hast ja, das ist ja im Wald- und Golfhotel Bochum, sind ja die Löcher aus dem Käse geflogen. Aber das war ja schon dann März oder so. Weißt du, was ich meine? Also ein halbes Jahr nach Aufnahme habe ich dann erfahren, dass das alles totale Scheiße ist in euren Augen. Wir hatten also eine Platte rausgebracht, die war auch noch sehr erfolgreich. Wir hatten eine gute Tournee. Und dann erfahre ich von euch, dass ihr das alles total scheiße findet. Und darum, glaube ich, haben wir dieses Treffen gemacht. Um zu sehen, ob das jetzt so scheiße ist, dass man jetzt aufhören muss, weil das so nicht geht.
Oder ja, das
so.
Allein war es nicht. Es war auch so, dass, also mir ging es so, dass ich mit der Form, wie du mit uns umgegangen bist, unabhängig davon, was da jetzt an Problem war, dass das schwer auszuhalten war. Ja, weil das hatte was über alles Herrschendes, alles an die Wand drückendes, und man hatte das Gefühl, man muss immer mit wahnsinnigem Kraftaufwand irgendwie Sachen benennen oder irgendwie da anbringen. Und da irgendwann hat man gesagt, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich komme hier sowieso nicht gegen an. Ich finde gar kein Gehör, ja. Also.
Und gab es nicht noch diese Zwischenepisode mit, da stieg auf einmal ein Filmteam ein am Anfang der Tour. Und davon wussten wir nichts. Das hattest du mit denen ausgemacht.
Nee, das wusstet ihr. Ich hatte euch gefragt, ne, pass auf, das kann ich sagen, das war Erik irgendwas. Das kann ich euch genau sagen. Das waren zwei verschiedene Dinge. Das eine war, da war eine Anfrage gewesen, ob er auf der Tournee mitfahren und uns filmen kann auf der Tournee. Und das haben wir abgesagt. Ich habe euch gefragt, ob ihr das machen wollt. Ich habe gesagt, nein, finden wir scheiße. Und dann haben wir das abgesagt. Und dann hat er gesagt, kann ich dich aber in Bochum interviewen? Kann ich dich genau. In Bochum interviewen für den und den Sender oder so? Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du machen. Ja, das war irgendwie ein Interview, glaube ich, zum Buch oder so. Und das habe ich in der Backstage oder in der Nähe von der Backstage gemacht, weil wir da Soundcheck, während des oder vorm Soundcheck oder so, in der Venue. Und ihr habt gedacht, ich mache das jetzt trotzdem mit dem, diese Reportage über die Band, aber eben ohne euch, und mache mich da als Solo-Künstler frisch sozusagen. Und das war das, weswegen am Abend in Bochum dann, also am Hotel, dann das richtig abging. Ich hatte euch das aber gesagt, ihr hattet aber auch nicht gefragt mehr, das war euch egal. Ihr wart einfach der Meinung, das wäre jetzt hier der definitive Verrat, weil ich gegen, obwohl ihr das nicht wollte, das trotzdem mache. Es war aber was anderes. War bloß derselbe Typ.
Ja, also ich glaube, man kann jetzt hier Dutzende von Sachen aufzählen, die so oder so verstanden worden sind und dann so oder so drauf reagiert worden ist. Ja. Aber das wird nichts an der Sache ändern, dass es eigentlich keine richtige Aussprache gab. Aber was es gab, ist ein Verständnis dafür, dass wenn man weitermachen will, dass man das in der Form so nicht machen kann. Dass man sich irgendwie in einer anderen Form miteinander umgeht und auch auseinandersetzt. Und dass man es halt irgendwie, auch dass man eine Bandgeschichte, die so alt ist, mit so viel Platt, mit all den Sachen, dass man die nicht einfach wegschmeißt.
Ja, aber das ist im Grunde genommen, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür gewesen, was wir gerade gemacht haben. Das war so eine Art von Aussprache, war das. Jeder erzählt, wie er das sieht, aber das ist ja nicht zu einer Konklusio, kommt man dann nicht wirklich. Weißt du, was ich meine? Nach dem Motto, ja, stimmt, war ein Missverständnis, hat niemand gesagt. Sondern ich bin der Meinung, das war eins, und das ist auch also eins war, was man leichter aus der Welt schaffen können. Aber, und das hat man halt nicht gesagt, wo die anderen sagten, ich konnte ja gar nichts sagen, weil du hast mich an die Wand gefahren, so. Und das im Grunde genommen stellt man das beides gegeneinander und sagt dann, naja, gut, was soll man machen? So. Und das ist letztendlich seitdem auch so geblieben. Man weiß einfach nur, wie es nicht geht. So kann man halt eine Platte nicht machen. So. Ne? Und zwar an zweierlei sich nicht. Dave hat dann später, weil das komisch interessant ist, wir haben gestern ja bei der letzten Folge ja über Dave gar nicht geredet eigentlich. Dave war ja total verzweifelt während der Produktion, weil er hatte Angst, dass er wirklich haftbar gemacht wird für diesen exorbitanten Betrag, der da wegging, bei einer Platte, die nicht fertig wurde, weil wesentliche Beiträge nicht geleistet wurden, war ja so. Da gibt's ja heute noch die Beschwerde. Und das ist genau der Punkt gewesen, wo er dann angefangen hat, viel Gitarre zu spielen, wo er immer darum gebeten hat, kann nicht noch jemand irgendwas? Und wo er bei dieser Platte, das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, gesagt hat, er hat ein neues Prinzip, würde er vorschlagen, für die Arbeit miteinander. Nämlich, wenn jemand was aufnehmen will, soll er sagen, ich will den Ball. wie so ein Fußballer, ja, so. Und der kriegt dann den Ball und dann darf der aufnehmen, was er will, und zwar so lange, wie er will und so gründlich, wie er will, ohne dass das vorher kaputt diskutiert oder untergebügelt wird, so dass niemand sagen kann, ich wurde untergebügelt. Aber gleichzeitig niemand sagen oder sowas, aber gleichzeitig jeder, der was tun will, das auch selber benennen muss. Nicht wartet darauf, dass man ihn auffordert, dass er auch mal was macht und dann sagt, nur ja, weiß nicht oder so. Sondern dass man letztendlich, wenn du dich nicht meldest und sagst, ich will den Ball, dann kriegst du ihn auch nicht. Das war für ihn ganz wichtig, weil er konnte damit auch nicht umgehen als Produzent, dass er nicht wusste, mit wem soll ich jetzt weitermachen. Magst du mal? Ich weiß nicht, nö. Weißt du, so, das ist so das Ding. Aber sagst, okay, wenn sich jemand meldet, dann wird weitergemacht. Und wenn nicht, dann passiert halt nichts. Ne? So, das war so ein bisschen der Ansatz. Und das war, glaube ich, auch eine wichtige Modus. Eigentlich fand man nur einen Modus wie Wendy, wenn man ehrlich ist. Wir haben uns ja alle nicht verändert seitdem. Nicht wirklich. Wir sind nicht wirklich andere Menschen, das glaube ich nämlich nicht.
Nee, das sind wir nicht.
Ich glaube nicht, dass man sich wenn man über 40 noch groß verändert. Ich glaube nur, dass man dann einen Modus wie Wendy findet, wie man damit klarkommt. Ja, und das zeigt sich manchmal dieser Debatte, weil ich glaube, ihr habt recht, aber ich glaube, ich habe auch recht. Ich glaube, dass wir letztendlich da nicht zusammengekommen sind, aber dass wir miteinander eine Band machen können und dass es nur über die Musik funktioniert und über sonst gar nichts. Ja.
Genau, insofern war das ja eine super Idee von Dave, weil es ja nicht nur so einen Raum gibt, wo man sich einfach melden kann, sage ich, mach was und dann macht man das, sondern weil auch, also habe ich das bei diesen Aufnahmen und auch späteren eigentlich dann immer empfunden, es gibt einem selbst die Möglichkeit, nach 2-3 Tagen drauf zu gucken und zu sagen, ist es doch nicht. Also die anderen, und das fand ich auch immer gut letztendlich ab dem Moment, dass die anderen einem den Raum gelassen haben, selbst zu erkennen, ob das zu dem Stück passt oder nicht. Das war für mich einer der Sachen, die ich mitgenommen habe aus den Produktionen danach. Tatsächlich.
Ja, es gab noch andere Änderungen auch bei der Produktion. Also, dass wir wieder auf diesem anderen Prinzip gegangen sind, da können wir vielleicht später, wenn wir direkt auf die Platte gehen, nochmal zu. Aber ich glaube, dass dieses I want the ball-Ding, was er da postuliert hat, vor allem auch dafür da war, dass er einfach auch keine Lust mehr hatte, jemanden anzuflehen, was zu spielen. Ja, oder Vorschläge zu machen. Und vor allen Dingen sich nicht den Vorwurf anhören wollte, er hätte irgendjemanden nicht berücksichtigt. Ich bin untergebuddert, ich habe nicht beim Beitrag nicht leisten können. Ne? Er sagte, wer einen Beitrag leisten will, soll das bitte laut und deutlich sagen und dann wird er beleistet so. Und niemand wird den daran hindern, das ist auch wichtig. Also sowas wie ein Safe Space sozusagen für Musiker, für Aufnahmen zu schaffen. Ne? Das war sicher eine gute Idee. Sonst ist 2002 nur passiert, dass wir noch, also nach diesen beiden Tourneen und diesem Treffen im Prater, dass wir noch ein paar Festivals gespielt haben.
Genau, wir haben zum ersten Mal eine Best-of rausgebracht.
Oh ja.
Ja, was die Biografie angeht. Ja,
Petra Husemann wollte das unbedingt. Genau, die wollte irgendwie
86 bis 90, 91 bis 96.
Wenigstens nur so, heißt die History.
Ja, nur so am Rande. Als ich geguckt habe vorgestern nochmal, was eigentlich so passiert ist und wer was veröffentlicht hat, dann muss ich sagen, es sind ja eine Menge Sachen eigentlich passiert.
Das war eine ganz interessante
Bis zur Platte
Zeit.
Selber, also bis zu den Aufnahmen für die Platte. Ich glaube, das war vielleicht danach, aber du hast eine Platte gemacht.
Lass uns das ganz kurz nach den Jahren sortieren ruhig, weil das ist so viel. Ne? Also,
okay, also
2002 haben wir die Best-of rausgebracht, meinst du? Oder wann war
ja,
das?
Genau.
Oder war doch sicher 2003 erst.
Nee, oder? 26. November 2002.
Echt? Ja, die wollten, weil das war das große Problem bei Motormusik. Ne? Die wollten immer noch, die hatten jedes Quartal in der Angst irgendwie.
Nicht genug Umsatz.
Ja, und dann wurde dann irgendwie mal Brian Adams, nicht Ryan Adams, sondern Brian Adams irgendwie umgebucht auf Motormusik, nur damit Motormusik innerhalb der Universal genug Umsatz oder Gewinn macht und so. Ja, es war schon ein bisschen.
Was man so macht.
Ne? Und gleichzeitig wurde dann auch gesagt, nee, mehr Geld für die 3000 Mark für ein neues Video kriegt ihr nicht oder so. Aber dann macht man halt so eine Best-of-Geschichte. Ja. Ne? Also die wollte ich nicht. Ich fand, das war völlig unnötige Veröffentlichung. Deshalb würde ich auch nicht vorschlagen, dass wir die hier berücksichtigen. Also weil
nee, können wir auch nicht.
Das ist echt Quatsch, ja. Aber Rock am Ring und Rock im Park, ne? Richtig. Haben wir gespielt 2002.
Ja.
Das erste und einzige Mal.
Ja. Habe ich jetzt keine so große Erinnerung, außer dass ich irgendwie quasi.
Ja, ich meine, das ist ja grundsätzlich was vielleicht hier auch mal an dieser Stelle gar nicht uninteressant ist. Element of Crime und große Festivals.
Nicht so unser Ding. Nicht so richtig.
Naja, wir haben Hurricane Festival und Southside haben wir sehr oft gespielt. Das war auch am Anfang eher sozusagen verglichen mit Rock im Park und Rock am Ring, war das ja eher so das Indie oder so ein bisschen das etwas Leftfield-mäßigere Festival oder so. Ja. Ist dann aber genauso was geworden wie Rock im Park und Rock am Ring oder Rock am Ring.
Also ich hatte meinen Eindruck, wir passen eigentlich nicht so richtig rein, oder ich habe mich immer nicht so wahnsinnig wohl gefühlt. Es war immer sehr viel Rock.
Ja, das ganze und, schwarze Leder und die
und so Tattoos und man und hatte so ein bisschen Gefühl, so wie bestellt nicht abgeholt oder so. Also das war an so vielen Sachen zu sehen und da können ja nichts für. Das ist, was es ist und das sind die Art von Festivals, die auch angeboten worden sind. Und da macht man das auch und guckt, was geht. Ne?
Naja, wir haben sehr gerne Haldern gespielt, das war super. Also solche, wir haben auch Festivals gespielt, die echt toll waren. Das Open Ohr Festival in Mainz und so. Wir haben durchaus Festivals gespielt, die es gebracht haben, die auch zu uns passten. Diese richtig großen, das ist ja so das Problem, dass die Leute nicht wegen uns kommen. Nicht mal im Ansatz wegen uns, selbst wenn wir bei den Headlinern dabei sind, sondern dass die Leute einfach so kommen. Die kommen ja die Tickets, bevor klar ist, wer spielt. Das heißt, du bist im Grunde genommen, wirst dann gehst abends, egal wann du auf die Bühne gehst, ob nachmittags im Hellen oder abends im Dunklen, es ist eigentlich so, dass du eigentlich nicht für dein Publikum spielst, sondern für irgendwo, ist ein bisschen wie Straßenfest eigentlich, ja?
Ja, na klar, das sind ja auch, deswegen kam ja auch bei diesen Festivals jedes Jahr eine neue Attraktivität hinzu, ne? Also der Umstand, dass man zelte zusammen ist, hat einen Reiz, ne? Bungee-Jumping hat einen gewissen Reiz,
ja,
etc.
Dann kommen immer mehr Riesenrad machen.
Irgendwie sowas, genau, dann sind es Sachen plötzlich, die haben sowas von einem Vergnügungspark. Ne?
Ja, aber was wir dann festgestellt haben, okay. Aber wir passen da immer relativ wenig rein, weil wir ja alle so eine Musik machen, die zum Teil aus Hauruck-Rock bestehen. Ne? Also die typische Festival-Bands, die Levelers oder so, wo es richtig abgeht und wo alle sind so, und das ist ja auch toll. Und aber wie gesagt, jeder muss dahin, wo er am besten passt. Was ich aber dann denke, wo wir öfter was gemacht haben, dann wieder, wo es echt gut war, waren die Zelte, die Spezialzelte. Entweder die Spezialbühnen oder die Spezialzelte, wo die Leute hinkommen, weil sie definitiv dich sehen wollen. Also gibt's ja auch auf diesen großen Festivals,
genau, im Rahmen
für so ein, für 5, 6, 7, 8.000 Leute so ein Zelt, wo die Leute echt hinkommen, um, wir reden ja immer wirklich nur über die großen Festivals, die kleinen, also Wattenschlick ist super Festival, ja, aber da kommen ja die Leute auch wegen uns, also ist ja nicht so, dass wir nicht da Headliner wären oder so. Aber dass die Leute im Zelt ist es so, dass da geht man echt hin, wenn man diese Band jetzt sehen will. Die guckt man sich im Programm aus und geht da hin. Und das ist natürlich für uns genial. Im Meld-Festival zum Beispiel haben wir im Zelt gespielt, das war super. Ja, das war super. Und bei Rock Rock am Ring haben wir auch in so einer Halle gespielt. Das war gar nicht so schlecht. Wir haben nicht auf der großen Bühne gespielt, sondern in so einer Halle. Und in Rock im Park weiß ich gar nicht mehr, wo wir da. Das war auch so eine Halle, glaube ich. Und das war auch nicht falsch. Also die Veranstalter solcher großen Festivals haben irgendwann zu uns gesagt, naja, was wollt ihr denn dann noch so, was wollt ihr nachmittags auf die Bühne, was soll's, könnt ihr machen, aber viel Geld ist dafür nicht da. Aber gesagt, Zelt ist eine gute Sache. Und das hat, glaube ich, hat sich auch bewährt. Also beim Meld-Festival war das zum Beispiel ja auch super.
Das war grandios, ja? Meld-Festival.
Ja. Und weil die Leute, die dann kamen, die waren nicht einfach so auf dem Meld wegen irgendwas, sondern die waren wegen uns, oder die fanden uns jedenfalls gut oder interessierten sich für die Musik. Und das ist natürlich für ein Konzert von uns von großer Bedeutung, weil wir ja auch, um es mal so zu sagen, auch für die Hörer vielleicht, wir haben ja auch nie Galas, Straßenfeste umsonst und draußen, sowas konnten wir nie machen. Auf Partys spielen, Element of Crime, no way. Ja, ist ja nicht die Art von Band. Bei Element of Crime funktioniert das nur, wenn die Leute wegen uns kommen. Die drei Desaster-Gigs, die wir hatten, von denen waren zwei solche Party-Gigs, ne? Also einmal in so einer Disco, wo man Eintritt für alles bezahlte und dann die Band mitnahm. Und einmal in so einem, bei so einem Jugendfest, bei so einem Winzerfest irgendwie in der Nähe von Mainz, ne? In den 80er Jahren. Gleich Bahn gegangen. Haben wir seitdem eigentlich auch nie wieder gemacht. Außer Ringfest Köln. Das ist das einzige Ausnahme. Dass er auch umsonst und draußen ist, aber Ringfest Köln hat immer super
funktioniert. Vetteler Musik, umsonst und draußen.
Und Vetteler Musik, aber beides Dinge, die eben auch in echten Hochburgen, in großen Städten stattfanden, auf zentralen Plätzen, wo dann also die Leute auch einfach sagen, Element of Crime, da gehe ich hin. Also,
ne, ja, und so. Weil wir versucht haben, oder weil wir das auch genutzt haben, um eine Platte zu promoten, ne? Eine gute Sache gewesen, da im Vorfeld zu spielen und dann kommt eine Platte.
Ja, aber da kann der trotzdem ein Gig nicht funktionieren, ja, gerade wenn wir in Mainz-Oppenheim damals hätten eine Platte promoten, haben wir ja auch gewollt, hat ja nichts genützt. Ja,
also, das stimmt schon, aber das ist trotzdem eine der Ideen dahinter gewesen, ne?
Ja,
dass man spielt, weil man was, also in einem besonderen Rahmen. Aber bei der Vetteler Musik muss man sagen, das ist auch wirklich ein besonderer Rahmen. Und
ja, aber das war dann Stimme. Aber eben aber auch was ich, wenn du jetzt auf dem Oranienplatz oder da am Kolbisplatz spielst in Berlin, wo die Leute wissen, was Element of Crime ist und da auch extra deswegen hingehen, ist es natürlich super. Aber zum Beispiel auf dem Place de la Bastille in Paris.
Richtig.
war auch nicht so ein geiler Gig, weil da waren wir ja eher so ein Weltmusikphänomen, ne, was keiner kannte. Also da spielst du zwar vor 30.000 Leuten, aber bist auch sofort wieder vergessen, weil die das gar nicht zu deuten oder einzuordnen wussten, weil die natürlich auch nicht verstanden, wovon wir, warum wir die Lieder nicht kannten und so. Ja. Also, ne? Und das ist das, dieses Festival-Ding. Kleine Festivals, immer gut. Haben wir später gemacht. Können wir in einem anderen Podcast drüber reden. Immer gut rocken, solche Sachen. Das hat immer super funktioniert. Das war toll. Weil Element of Crime am Ende des Tages kennt eben nicht jeder Element of Crime. Man kennt die Band nicht. Die kennt einfach nicht jeder. Die Toten Hosen kennt jeder. Die Element of Crime kennt keiner. Also ich kenne nicht jeder. Kennen nur Leute, die sich für so eine Musik interessieren. Das sind dann viele, aber...
Aber ich glaube, das ändert sich auch oder hat sich in den letzten Jahren ganz schön geändert. Also kleine, ganz kurzer kleiner Einschub. Ich musste neulich mit der Rentenversicherung telefonieren und da sagte die Frau, was, Sie sind noch in einer aktiven Band? Welche ist denn das? Ich sage, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Dann sage ich den Namen. Dann sagt sie, ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist, sagen die mir die Frau von der Rentenversicherung am Telefon vor. Also ich glaube, wir sind inzwischen doch bekannter, als wir denken.
Welche Landesversicherungsanstalt war das denn?
Oldenburg-Bremen?
Hier in Berlin. Hier in Berlin, okay. Bei Oldenburg-Bremen wäre dann Delmenhorst, das wäre dann kein Wunder, ja.
Also mein Zahnarzt kennt die Band auch. Hat mir dann irgendwie nach 3-4 Jahren irgendwann hat er mal gesagt, Jungs, Herr Friedrichs, ich habe mir jetzt eine Gitarre gekauft.
Interessant.
Total nett. Uns über die Gitarre unterhalten. Also, aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Das ist ein anderes Phänomen. Das,
ne? Ich hatte mal einen Internisten, der hat gesagt, ihre letzte Platte fand ich nicht gut, bin ich nie wieder hingegangen.
Ja? Also, das will man auch nicht hören.
Kann er gar denken, aber es ist doch ein unfreundlicher Akt, mir das ins Gesicht zu sagen. Vor allem, wenn er gerade einen Ultraschall meiner Leber macht. Ich meine, sorry.
Ich fand ihren letzten Ultraschall gar nicht gut.
Also das ist ein bisschen problematisch, wie man merkt, ja, aber im Grunde genommen ist das, ist es eben so, wenn jemand sagt, ich kenne die Toten Hosen nicht, dann würde man sich schon wundern. Also als bei irgendeinem Einwohner dieses Landes, ich kenne die Toten Hosen nicht, würde man sich wundern. Wenn man sagt, ich kenne Element of Crime nicht, ist das überhaupt kein Wunder. Das kann einfach sein, wenn man sich für Musik nicht interessiert besonders, dann kennt man die Band nicht. Ja. Ja.
Aber was du sagst, ist, dass im Grunde genommen, das war schon immer so, und wir brauchten auch eine Zeit, um das herauszufinden, dass wir unsere Plätze brauchen. Unser Zelt, unser Venue, wo wir spielen, unser Saal, was auch immer, unser Theater.
Genau,
Unser Publikum, unseren Rahmen. Und in dem funktioniert das wahnsinnig gut. Und dann gibt es andere Rahmen, die für viele, viele Bands gut funktionieren, aber für uns funktionieren die einfach nicht so gut. Und wir haben diese Sachen auch alle ausprobiert und mussten dann auch irgendwann feststellen, das ist nicht so gut. Ja, andere Sachen sind besser. Und
ja, das ist einfach eine Special-Interest-Geschichte, ist Element of Crime auf eine Weise. Und dass das eben nie dieses Stadion-Rock-Ding sein kann. Das ist einfach, es wird nie sowas sein wie Depeche Mode. Und das ist nicht, weil wir schlechter sind, sondern weil wir anders sind. Weil das eine andere Art von Musik ist. Und das finde ich, das ist mich zum Beispiel erst schwer angekommen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe ja damals mit Charlotte Goldermann zusammen gelebt und so ist auch heute noch. Und die hat mir damals den Tipp gegeben, weil sie das bei Lars Dohr immer gemacht haben, ein Newsletter aufzubauen. Ja, also das war damals noch nicht, Ende der 90er hatten viele Leute noch kein E-Mail und so weiter und einfach so richtig einen Newsletter mit der Post aufzubauen, also mit E-Mail-Adressen, aber auch mit postalischen Adressen.
Um Leute zu binden.
Um die Leute auch zu erreichen, weil wir müssen ja letztendlich, das Problem ist ja, wenn dich nicht jeder kennt und dann, du musst ja die erreichen, die es interessiert. Und das hat mir eigentlich gar nicht gefallen, der Gedanke, weil ich dachte, das hat sowas von Vereinsmeierei.
Man schmeißt sich so ran, ja, an die Leute.
Auf
die wollen das vielleicht gar nicht, ne?
Gut, aber wenn sie mir die Adresse geben, das wäre nicht so schlimm. Aber das ist so was, das ist unglamourös. Weißt du, was ich meine? Also so, ne, so ein Newsletter, unglamourös. Also normalerweise denkt man, ich bin Rockstar. Weißt du, ich sag einfach das und das und ich hab neue Platte raus. Alle wissen das. Aber wenn du ein Newsletter hast, ist dann eingestellt, ist dafür, du musst bestimmte spezielle Leute erreichen. Unsere Musik richtet sich ja an jeden. Jeder darf da mitmachen. Es gibt keine spezielle soziologische oder altersmäßige oder geschlechtsmäßige Gruppe, die da irgendwie auf unsere Musik steht. Richtet sich an jeden. Aber wir müssen sie trotzdem einzeln zusammensuchen. Und dann habe ich aber damit angefangen und habe ich nochmal gemerkt, dass es irgendwie, dass man sich dem anpasst, weißt du, Jakob, dass man sagt, okay, es ist eben so. Kann ich jetzt sagen, finde ich unglamourös, ist aber egal. Diese Leute wollen gern wissen, was wir machen, wann wir auf Tournee gehen. Warum sollen wir ihnen nicht einen Brief schicken? Und der wurde damals echt noch mit der Post geschickt, ne? Das hat die Universal dann gemerkt. Das war richtig teuer. Also richtig so Briefmarke und drauf damit, ne? So. Wie der Rundbrief der Bremer Friseurin. Habe ich als Kind immer frackiert. Ja, geil. wie so Rundschreiben, extra Porto, so, was da so Drucksache, kannst du irgendwie so, kannst ein paar Pfennig weniger, ja. Und das später dann mit E-Mail gemacht, und auch heute kann ich noch jedem empfehlen, wirklich sich bei animalofcrime.de bei diesem Newsletter einzuschreiben, weil das ist ein direkteren Weg, einfach zu wissen, was ist. Wir belästigen Leute ja auch nicht sehr oft, wir schreiben nicht sehr oft im Newsletter. Aber einen direkteren Weg mitzubekommen, was läuft, und so gibt's eigentlich gar nicht, ne. Und das war damals, fing das an. Und das hat einen großen Unterschied gemacht, weil wir im Grunde genommen uns auch ein bisschen unabhängiger gemacht haben davon, was medienmäßig für uns läuft oder nicht. Weil man nie weiß, wie sich das entwickelt, ne. So einer Musik. 2003.
Ja, bei meiner Recherche habe ich nur gesehen, dass ich habe geguckt, ich glaube, mit den Hippies habe ich noch was aufgenommen. Halbe Treppe, Film von Andreas Dresen. Gab es irgendwie einen Soundtrack für, und ich habe einfach viel Filmmusik dann angefangen
zu machen. Du hast viel Filmmusik gemacht. Ja, du bist richtig, richtig tief eingestiegen
in 2003. Mein Freund Ingo Heb, der hat dann geschrieben für Tom Schreiber, Narren. Das war, glaube ich, mein allererster Film, wo ich richtig Musik gemacht habe.
Narren, das ist ein super Film übrigens. Der ist echt toll. Also ich fand ihn echt super. Der ist ein Spitzenfilm. So über Kölner Karneval.
Genau, einen depressiven Jungen, der mit seiner toten Oma den sehr Karneval dazu guckt.
Einmal noch den Zoch sehen.
Genau. Und das war also die erste Filmmusik. Das ist auch entsprechend aufregend. Habe ich, glaube ich, bei Moses Schneider im Studio irgendwie gemacht. Und dann habe ich genommen Hippies noch, Sexy Ambient Hippies, auch so eine Collage an Musik mit,
hast du, glaube ich, auch mitgespielt. Ich auch mit dabei.
Ja. Ne?
Habt ihr nicht auch diese Bluesband gemacht? Wie hieß die noch?
Die kam später.
OT and the Big Block.
Genau, die kam später.
Podcast, passt schon.
Aber ich weiß, dass du hast eine Platte aufgenommen.
Naja, einmal.
Ach ja, die kam ein bisschen später.
Naja, genau. Also März 2003, also einmal im März 2003 begann der zweite Irakkrieg oder der dritte Golfkrieg, wie man gerade will. Das muss man auch mal sagen, also um sich auch mal die Gesamtzeit so ein bisschen einzuordnen mit den ganzen Debatten und Protesten und den ganzen Sachen, die es darum herum gab. Auch diesem ewigen Wechselbad der Gefühle, das damit einherging. Bassist Christian Hartje ist ausgestiegen.
Stimmt.
Ne? Also wir haben unseren Bassisten verloren nach 8 Jahren. 95 eingestiegen, nach 8 Jahren ausgestiegen, weil er nicht mehr wollte. Er wollte das nicht mehr. Er wollte einfach nicht mehr Musik machen. Hat das, glaube ich, auch dann in der Form auch nicht mehr gemacht, oder? Er hat dann so ein Projekt oder so eine Firma gemacht, die so Sounds machte und so Geschichten. Also hat sich einfach anders.
Heute gibt's, glaube ich, wieder eine Feierabendband, in der er so spielt. Ja. Ne?
Aber feiner Kerl, muss man echt mal sagen, war gut drauf, aber war für die Band, glaube ich, auch einfach zu weich und zu lieb. Also der Christian war einfach ein ganz netter, lieber Kerl, und der hat, glaube ich, kam mit dem, was wir da unter uns veranstaltet haben, mal ehrlich, in den Jahren 2001 bis 2003 auch überhaupt nicht mehr klar. Ja, also und das war für ihn auch hat auch nicht diese geschichtliche Erfahrung mit der Band. Ne?
Ja,
diese,
ist auch total nachvollziehbar. Ja. Ne? Also für jemanden wie Dave, der da am Puls sitzt und die Band ab der zweiten Platte kennt, oder Gäste, die kommen und gehen, das sind ja ganz andere Positionen. Aber jemand, der mittendrin ist, das ist einfach super anstrengend.
Ja,
also das, total nachvollziehbar, ja, zu sagen, ey, das will ich eigentlich nicht mehr. Ne?
Und dann hat Dave gesagt, ich möchte Bass spielen. Man hat richtig die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich habe dann noch gesagt, Dave, komm, wir brauchen dich auch hier als Gitarristen live und so, ist doch irgendwie auch toll und so. Sagt er, nein, wenn ihr mich nicht als Bassist nehmt, dann mache ich gar nicht mehr mit. Was natürlich eigentlich auch irgendwie dreist ist, wie ich finde, aber.
War das nicht auch ein Treffen im Prater?
Ich war damals dauernd, wie ich sage, im Prater, weil ich ein kleines Kind hatte, und im Prater war einfach eine gute Möglichkeit. Da war dieser Spielplatz. Und dann konnte man da ein, zwei Bierchen zwischen.
Stimmt, hat dann auch erzählt, dass er sich schon jemanden genommen hatte, der ihm zeigt, Fingering, und er hatte sich schon einen Bass gekauft und sowas. Ja, ich erinnere mich jetzt.
Ich glaube, das war auch ein Prater. Also jedenfalls von Madonna zum Prater, aber oder was?
Ja, weil ich ja auch,
ich bin ja
2000, bin ich nach Berlin gezogen mit Charlotte zusammen, und dann ich habe tatsächlich in Kreuzberg und in Prenzlauer Berg eine Wohnung gesucht, habe in Prenzlauer Berg eine gefunden. Es war leichter als in Kreuzberg. Die war noch billiger noch als in Kreuzberg, komischerweise. Mhm. Obwohl das damals schon anfing, so Prenzlauer Berg. Und ihr beide wohntet ja schon lange da. Auf diese Weise waren auch die Wege kürzer. Manchmal traf man sich eben nicht mehr in Madonna in der Wiener Straße oder so. Und dann hat Dave also gesagt, er möchte unbedingt Bass spielen, sonst hat er keine Lust mehr, wenn wir ihn da ablehnen. Und dann haben wir ihn als Bassisten genommen. Und seitdem spielt Dave bei uns Bass, und zwar länger als alle anderen. Also er spielt jetzt seit 17 Jahren Bass. Veto war 10 Jahre und Christian Hartje war ja 8 Jahre, knapp 8 Jahre. Na? So. Und dann ist Universal Music nach Berlin gezogen. Großer Jubel der Berliner Presse, großer Ärger bei der Hamburger Öffentlichkeit. Der Typ von der Plattenfirma, der mittlerweile Chef der Firma ja geworden war, Präsident, also CEO von Universal Music Deutschland, war der Meinung, dass es wichtig sei, an die hippen jungen Leute ranzukommen und nach Berlin zu ziehen. Tagesspiegel sprach auch von der Verjüngungskur und so. Was dahinter steckte, waren zwei Sachen, die nicht so schön sind. Das eine war, man hat in Hamburg 600 Arbeitsplätze abgebaut und in Berlin 400 geschaffen. Ne? Also das ist immer schon als Bilanz ziemlich erschütternd, was damit zusammenhängt, dass man natürlich diesen Umzug benutzt hat, um sehr, sehr viele ältere Mitarbeiter loszuwerden. Einfach zu sagen, ja, was die Verjüngungskur nennen, war eigentlich durch eine Reihe von Änderungskündigungen für Leute, die also in Hamburg fest verwurzelt waren, die da Häuser hatten in Pinneberg oder sonst was und die da arbeiteten und die man einfach loswerden wollte.
Ne? Du meinst Downsizing?
Downsizing und auch von gar nicht mal vom Praktischen, weil da fast vieles dabei ging, dabei Tipsy-Topsy, ne? Das Archiv zum Beispiel, wo man mal alte Aufnahmen wiederfinden könnte oder alte Bänder oder so, alles weg. Ja, der Typ, der irgendwie die Videos archiviert und so, die man aufgenommen hat, alles weg. Ja.
Das haben wir dann relativ früh auch zu spüren bekommen, als wir dann die ersten Nachfragen hatten.
Danke, ne? Typ von der Plattenfirma dafür. Der zweite Grund war der, dass der Konzern, dem damals die Firma gehörte, der französische Konzern, dass der einen Deal hatte, hatte mir jemand unter der Hand erzählt, dass die einen Deal hatten, dass die Berliner Wasserwerke übernommen hatten. Und dass sie dafür verpflichtet waren, irgendwie 300 Arbeitsplätze in Berlin zu schaffen. Ja, und die wurden dann geschaffen, indem man 600 abbaut und 400 hier rüberbringt. Manche Leute sind auch noch mit umgezogen und wurden danach erst gekündigt. Wie Bodo Jacobi zum Beispiel. Also das war schon, dafür, dass man dann später in der Sozialdemokratie eine Karriere machen wollte, war das also schon eigentlich ziemlich dreist, muss ich mal sagen. Also das muss ich auch einfach mal so sagen, weil das hat mich damals ehrlich gesagt schon ganz schön angekotzt. Ja. Also das war nicht schön. Und bei mir, ich habe nicht viel gemacht. Herr Lehmann wurde verfilmt, da habe ich das Drehbuch geschrieben und ich hatte, glaube ich, einen neuen Roman angefangen. Ja, Hörbücher habe ich ja immer gemacht. Die habe ich einfach eingelesen. Das war ja schon lange von Herr Lehmann. Das kam ja zusammen mit dem Buch raus. Also das war, wir hatten, wie gesagt, Konzerte, weiß ich nicht, ob wir viel gemacht haben. Wahrscheinlich ein paar Festivals oder sowas.
Ja, also immer mal was. Vielleicht war das auch die Zeit, wo es mal ein Jahr Pause richtig gab? Ich habe ja einmal ein Jahr, wo nichts passierte. Ein einziges Jahr.
Ich meine, das wäre 2000 gewesen.
Da muss es dieses Jahr gewesen sein, ne?
Ne, 2000.
Das war 2000 das Jahr?
Ja, war es 99. Eins von beiden, also das ist sowas.
Ich glaube, es war danach.
Ich hatte 2000 mit dem Roman Herr Lehmann angefangen, weil wir in dem Jahr nichts taten.
Ah, okay.
Oder tun wollen. Aber bin ich ganz sicher. Ich weiß nicht mehr genau.
Ja, 2003, 2004.
2004, ja. Also,
da hat Richard seine Platte rausgebracht.
Bongo Gott.
Odo Fröhlicher.
Stimmt, weil Lothar Gärtner, wie hieß das Label nochmal?
Phantasmagoria.
Strange Ways.
War das damals noch Strange Ways? Ja.
Ach stimmt, die zweite war dann Phantasmagoria, ist richtig.
Ja, hat er ja Strange Ways verkauft oder abgegeben oder so. Ne?
Ja. Und das ging dann auch nach Hamburg. Ne? Strange Ways war jetzt zuerst in Bremen, ne, glaube ich.
Ja, aber da waren die schon lange in Hamburg.
Und dann nach Hamburg und dann sind die ein kleiner so eine riesige Indie-Firma auf einmal geworden, was Lothar überhaupt nicht wollte. Das hat sich irgendwie verselbstständigt, genau. Und dann hat er das Ganze verkauft und hat dann wieder ein kleines Label weitergemacht. Hat dann damals zu mir gesagt, das fände er toll, diese beknackten Sachen, die ich aufnehmen würde. Ich dürfte mein ganzes Leben lang bei ihm Platten rausbringen. Und dann ist er sofort gestorben.
Ach du Scheiße. Das ist doch wirklich krass.
Was ist das für ein Podcast?
Strange Ways, da hatten wir doch auch eine zurückreichende Verbindung, ne?
Wir waren auf dem einen Sampler,
ja,
genau. Swamp Riders waren
ja, wir. Schon ein bisschen, ja. Da oh ja, wir, das haben wir 86 oder 87 an der ersten Coverversion ganz, überhaupt.
Da kommen wir ja bei Fremde Fehler nochmal zu, wenn wir dann da nochmal zurückgehen.
Da war er noch in Bremen gewesen, hat er es in seinem Wohnzimmer, in seinem Bremer Haus da gemacht.
Ganz genau.
Da,
Walle, und im Walle oder so ein kleines Studio oder sowas. Ne? Genau.
Und die, Walle oder Neustadt oder
wie so. Wie ist denn die erste Mundharmonika gespielt?
Genau, und seine Band hieß The Perk and the Hidden Gentleman.
Das waren die besten Pferde in seinem Stall. The Perk meets the Hidden Gentleman,
genau. Aber es gab auch damals noch die Pachinko-Fake, gab es auch noch. Also es gab so ein
paar. Ja, die waren, auch. Und dann hatte er auch noch die, das waren sowas wie die deutschen drei Mustafa 3, die hießen. Ich komme gleich drauf.
Ich nicht.
Und der Christoph von der Band, der hieß Christoph, der hat dann später auch das Label weitergemacht. Aber das war so ein bisschen, die waren auch so Freaks irgendwie.
Ja, die waren super.
Die waren total toll.
Gut, ja,
das sieht man mal. Gut, dass wir den Podcast jetzt machen und nicht erst in 10 Jahren.
Das wird jetzt mit jeder Folge.
Ja. Ja. Was auch noch 2004 war, Tim Renner wurde gefeuert bei der Universal. Ja. Und im Grunde genommen, weil er zu viel Verlust gemacht hat mit der Firma, die eigentlich sehr viel Gewinn machen sollte, weil die eigentlich wahnsinnig gute Verkaufszahlen hatte. Und zwar, weil er versuchte, eine digitale Verkaufsplattform, sowas wie iTunes, zu schaffen. Und hat dabei die Rechnung unter den Wert gemacht, weil er als produzierende Firma plötzlich so zum Einzelhändler werden wollte. Und dann die anderen produzierenden Firmen, die Sony, Warner und so weiter, mit ins Boot holen wollte. Und die haben ihm ihr Repertoire nicht gegeben. Und dann immer weiter diese, hieß Popfile, hieß die Plattform, die er da machen wollte. Und die ist dann, kannst du heute noch, wenn du popfile.de eingibst, landest du bei Universal. Ja, musste man machen.
Ja, das war auch eine Reaktion auf die Download-Portale.
Ja, klar.
Vor allem auf Napster und so weiter. Ich mich erinnere, war das für die großen Plattenfirmen eine historische Chance im Grunde genommen, Napster die Stirn zu bieten mit einem viel größeren Repertoire. Und die konnten sich im Grunde genommen, was auch immer die Umstände waren, nicht einigen. Und dann kam wenig später Apple um die Ecke mit iTunes.
Ja, ne? Sowas ist aber, Jakob, Siemens, ja, keine Elektrogeschäfte hat. Weißt du, um da ihre Kühlschränke zu verkaufen, weil dann die Typen von AEG und Bosch sagen, nee, unsere Kühlschränke kriegen ja nicht zu Sonderkonditionen.
Genau, deswegen sage ich ja auch die Umstände, aber historisch ist es schon der Moment gewesen, hätte man sich in einer anderen Form einigen können und eine Plattform herstellen können, die gemeinsam betreiben, mehr oder weniger, dann hätte man Apple vermeiden können mit iTunes.
Ja, aber warum sollte man das tun?
Weil man das Geld, was Apple damit verdient hat, auch hätte mitnehmen können, weil der Weg ja in die Richtung ging.
Ja, das ist die Art von Denken, die dahinter steckt. Das Problem ist bloß, wenn du mit der gleichen Begründung kannst als Bernd auch eine Tankstelle pachen, weil du dann das Benzin billiger kriegst, auch für die Tourneen. Weißt du, was ich meine? Also natürlich kannst du mit einem Einzelhandel, also was ja iTunes auf eine Weise ist, Geld verdienen. Aber warum du jetzt gerade als eine Platte, als eine Firma, die nie mit dem Endkunden zu tun hatte, sondern immer nur dazwischen gelagert, die Plattenfirmen hatte. Es gab ja auch mal Plattenfirmen, die hatten eigene Geschäfte, die haben sie wieder aufgegeben. Feltrinelli, in der Verlag in Italien, die hatten eigene Buchgeschäfte. Das lohnt sich nicht, weil das eine andere Art von Geschäft ist. Weißt du, was ich meine? Und das ist war so ein bisschen seine Idee natürlich. Und ich glaube, dass er da der Opfer des Peter-Prinzips wurde. Das ist so eine Theorie aus den, glaube ich, 70er Jahren, wo es darum geht, dass in so großen Institutionen oft Leute an Punkte befördert werden. Er war ja ein sehr guter Produkt- und A&R-Manager auf eine Weise. Ja? Und hatte sehr gute Ideen auch immer eigentlich gehabt. Und er ist immer weiter aufgestiegen in dieser Hierarchie. Und das Peter-Prinzip sagt, dass Leute manchmal, die in irgendwas gut sind, dann immer weiter befördert werden, bis sie an den Punkt ihrer absoluten Inkompetenz befördert sind, wo sie nicht mehr kompetent sind, wo sie plötzlich, also ne, so. Und das ist ihm, glaube ich, damals passiert. Er hat damals den Präsidenten gemacht und das hatte was sehr Byzantinisches auch. Und das ist ihm eigentlich um die Ohren geflogen, weil wenn die Zahlen, so ein Typ ist eigentlich ein Wirtschaftskapitän, der sollte wenigstens ein bisschen Betriebswirtschaft studiert haben oder so. Und der sollte die Zahlen unter Kontrolle haben, dass das Geld stimmt und so ein Scheiß. Ne? Weil sonst ist ja eine Firma auch in Gefahr. Und er hat aber lieber einen auf den Visionär gleichzeitig gemacht und dabei unfassbar viel Geld versenkt. Ja, weil das ist ja klar, die anderen Konkurrenten sagen dann, auch bei Feltrinelli, sagen dann die anderen Buchverlage, also Sonderkonditionen, warum sollen wir euch die geben? Ihr werdet dann Monopolisten am Ende noch und wir sind von euch abhängig. Also wenn er wollte das ja auch nicht teilen, das war ja sein Ding. Was dann daraus wurde Music Load, gab es auch noch, also war ja nicht nur das, nur Apple war. Ja, Jakob, es gab ja noch ein Music Load, das war so ein Telekom, von der Telekom angeschobenes Ding.
Gab es von der Sony nicht auch noch was?
Ja,
der, also ich glaube, mir egal.
Ein bisschen was so, die haben alle versucht,
jeder
bisschen,
hat versucht
wie ein Bauernhof so Direktverkauf von Milch zu machen, aber letztendlich eben auch der Bauern am Bauernhof ist auch dann, die meisten seiner Milch vermarktet er nicht als direkt an der Haustür, sondern ne, das lohnt sich auch nicht, sondern die muss natürlich woanders hin. Und so sind dann Apple und Music notwendigerweise da nach oben gekommen. Und das war ja auch gut so. Tatsache ist nur, dass er eben darunter gelitten hat, er hat also ganz viel Geld darin versenkt und deswegen haben sie ihn letztendlich gefeuert. Und seine Erzählung war ein bisschen andere natürlich und auch von den Journalisten, die ihn alle liebten, war einfach die, dass er so ein wahnsinniger Visionär gewesen wäre. Dabei war es nicht so, dass jetzt die anderen nicht auch gewusst hätten, dass es das Internet gibt, aber die hatten eine andere Meinung dazu. Tatsache ist nur, er war dann weg und was dann auch damit auch wegging, war das Label Motormusik. Na? Und von da ab gab es dann erst mal eine Zeit lang nur Universal Domestic und Universal International. Mhm. Ja, also wir waren einfach bei Universal Domestic, hatten da dann eine Produktmanagerin und seitdem lief das eigentlich, ich muss es leider so halt sagen, einfach für uns eigentlich ziemlich gut.
Ja, es war stressfreier.
Es war plötzlich alles viel einfacher. Man konnte einfach ein Musiker sein, man war nicht Erntehelfer, merkantiler Erntehelfer bei so einem Label-Branding. Ja? Das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja eine schwierige Sache mit diesen Labels. Es gibt ja diese beiden Meinungen. Also, dass man sowas wie Universal Domestic ist unglamourös. Das ist kein spezielles Label, ne? So, wie heute sind wir bei Vertigo. Wir könnten aber auch bei der Polydor sein oder bei irgendwas. Wir könnten uns irgendwas aussuchen als Label, ja? Und das war ja der Versuch, sowas wie so ein Label-Branding zu machen. Und Tim hat das dann mitgenommen und hat das dann als eigene Firma gemacht.
Stimmt, den Namen hat er mitgenommen, ne? Motormusik gab's
und noch. Und dann Motor FM.
Motor FM, daraus ist dann Flux geworden. Aber der Motor FM lief eben gut und die Plattenfirma eben nicht. Er hat ja dann auch da dieses Buch geschrieben, wo er den allen erzählt hat, was sie alles falsch machen und wie man das richtig machen muss in im Musikgeschäft. Und
ja gut, komm, lass Tim. Tim ist Tim und jetzt...
Naja, ich meine, was soll ich sagen? Er hat auch noch Bücher geschrieben, wo er alles mögliche über uns ausgeplaudert hat und sich lustig gemacht hat.
Papier ist geduldig.
Ja, aber deshalb bin ich da auch nicht, wie soll ich sagen, bin ich mega zurückhaltend.
Ja, verstehe.
Sonst 2004 haben wir, glaube ich, angefangen mit neuen Songs. Ne? Langsam
dann eine Sache gerne noch. 2004, weil mir das tatsächlich was ganz Besonderes für mich war. Das war mit den 17 Hippies. 17 Hippies Play Guitar und ich habe ein Konzert gespielt mit Mark Ribot.
Mark
Ribot. Und das muss ich kurz erzählen, weil Christopher Blenkenshoop, der Orchesterchef von den 17 Hippies, ein ganz alter Freund von mir, der sagte irgendwann, ja, wir planen hier 17 Hippies Play Guitar und ich habe jetzt auch einen zweiten Gitarristen. Und ich so, ja, okay, wer ist denn der zweite Gitarrist? So, ja, Mark Ribot. Und ich weiß nicht, ich habe so einen Schreck bekommen. Da habe ich zu ihm gesagt, das kann ich nicht. Ich kann doch nicht mit, also Mark Ribot ist einfach so wahnsinnig gut und vor allen Dingen, es ist einer der wenigen Helden, also J.J. Cale, Mark Ribot, das sind meine beiden Gitarrenhelden und sonst gibt's eigentlich keinen und da gehe ich doch nur unter.
Was, Hendrix nicht oder
was? Hendrix nicht, nein, jedenfalls war es ein tolles Konzert, Mark Ribot ist sehr nett und die Platte ist rausgekommen und ja,
war alles gut. Ja, ist ein Spitzentyp, der Mark Ribot. Also ich habe dann jedenfalls, ich habe Neue Versüter veröffentlicht als Roman, du hast noch eine zweite Platte mit Udo Fröhlich, also mit Bongo Gott gemacht,
oder? Erst 2006.
Ah ja, okay. Und das war jedenfalls so, dass ich dann einfach auch beschlossen habe, dass ich die Band, dass ich das mit dem Management nicht mehr machen kann. Mir wurde das zu viel. Es war klar, dass durch diese Newsletter-Geschichte, da war auch klar, dass mit dem Internet, die Sache mit der Website zum Beispiel, wo mir ganz wichtig war, dass wir da selber den Daumen drauf haben. Also der Christian Hart hatte das damals angerührt. Und mir war wichtig, dass wir unser eigenes Design haben, unseren eigenen Stil da drin, dass es auch so geschrieben ist, dass es uns da, zu uns auch passt. Ich weiß noch, die Online-Leute damals, die wollten dauernd Verlosungen machen und so Geschichten. Und dann immer so, nee. Und dann wollten sie, dass ich twittere und so. Das war, Twitter kam ein bisschen später, aber so, nee und so. Und dann, ich habe da ab 2005 ein bisschen gebloggt oder ab 2007, glaube ich, weil die unbedingt wollten, dass ich blogge. Und dann, nee. Und jemals habe ich dann gesagt, also, wenn ich mich jetzt über diese Internetseite und diese ganzen Sachen damit beschäftigen muss, also so Geschichten, das kann man eigentlich nicht abgeben, weil das ja auch so ein bisschen, weißt du, wie stellst du auch nicht jemand anderen auf die Bühne oder so. Ne? Also musst du mal schon ein bisschen den Stil der Sache ja auch ein bisschen unter Kontrolle halten. Also, dass nicht zu viele Verlosungen stattfinden und Preisausschreiben und so weiter. Habe ich dann tatsächlich das Management eigentlich komplett an Charlotte Goltermann übergeben.
Ja, das war auch eine gute Idee.
Das war eine verdammt
gute Idee. Das war für dich eine gute Idee, aber es war für uns alle auch eine gute Idee, ja, ne? Weil die ganz anders agieren konnte. Und die hat ja, Charlotte hat ja ganz andere Sachen dann auch, also die hatte auch den Kopf frei, selber Ideen zu entwickeln. Ja. Die hat vorher bei Universal gearbeitet, die hatte gute Kontakte, die Large Door, all diese Sachen, die kamen aus dem Indie-Bereich.
Und so ja, weiter. Sie war also bei Motormusik gewesen, die kannte die alle, sie kannte die ganzen Akteure. Sie hat selber weiter bei Mute Records, beim Publishing gearbeitet, also bei auch so einem Mega-Kult-Plattenfirma Verlag, der. Und sie war einfach, sie hatte einfach diese ganzen Sachen drauf. Und sie hatte mich die ganze Zeit vorher natürlich schon beraten, weil es geht ja nicht. Ich habe gesagt, ich muss das abgeben, weil es auch zum Beispiel auch für das Binnenverhältnis der Band besser ist. Also ich kann nur jedem jungen Musiker raten, such dir einen Manager oder eine Managerin. Ist einfach besser.
Vielleicht noch eine Sache sollte man vielleicht sagen, nämlich dass das war ja auch für uns immer eine Herausforderung, Leute zu finden, die uns verstehen. Ja. Also erstmal wir untereinander, dass wir verstehen eigentlich, was wollen wir eigentlich, aber auch Leute, also wie Dave oder auch Musiker, die mit uns spielen. Und Management ist ja nun wirklich eine ganz heikle, sensible Sache. Und da jemand zu finden, der, also die Plattenfirma ist es nicht, die versteht einen nicht zwangsläufig, ja, die hat auch andere Interessen. Aber jemand zu finden, der einen versteht, der eine Ästhetik nicht nur nachvollzieht, sondern teilt, der das gut findet, der und dessen Ideen dem dann auch entsprechen. Das ist halt nicht so einfach.
Ja, hier war es halt so, hier brachen tatsächlich eigentlich herrliche Zeiten an auf eine Weise, weil wir, was, wenn man sich das heute anguckt, wir haben eine sehr gut, in jeder Hinsicht, überall, wo wir arbeiten, haben wir mittlerweile Leute, die uns verstehen, die mit uns zusammenarbeiten, die sehr gut sind, auch in der Plattenfirma. Alles wird alles besser. Tatsache ist aber auch Folgendes, wenn du eine Veröffentlichung hast, die Plattenfirmen hatten immer weniger Leute. Das war mal ganz klar. Das ging mit der Krise da los. Also hier Verjüngungskur, am besten eine Verschlankungskur, was man so an Euphemismen hat dafür, dass man Leute Stellen abbaut. Es wurden ganz viele auch Pudelmützenträger, möchte ich sie mal nennen, eingestellt, wo man also erstmal wusste, dass sie erstmal nicht so viel Erfahrung mitbringen. Man hat die erfahrenen Leute eher rausgekegelt, im Rahmen dieser Änderungskündigung und so. Und dann musste, aber es waren natürlich auch gute Leute da. Und aber trotzdem ist es so, wenn du was veröffentlichst, sei es beim Buchverlag, sei es bei einer Plattenfirma oder was auch immer, du brauchst jemanden, der sich darum kümmert, dass das da die notwendige Behandlung bekommt. So ein Ding wie, dass ich anrufe bei der Plattenfirma und sage, habt ihr mal die Termine für die nächste Woche ist doch die Interviewreise und die sagen, oh. Weil sie es vergessen haben. Ne? Das ist eine typische Sache, die passiert ja nur, wenn du keinen Manager hast.
Klar, oder wenn du eine Band hast, die kurz davor oder kurz danach oder zeitgleich mit dir rauskommt und keine Ahnung, 500.000 Platten in Deutschland verkauft, dann musst du jemanden haben, der jeden Tag da anruft und sagt, wie sieht's aus, weil sonst fällst du da hinten runter. Ja, ne?
Charlotte Goldemann hat mal einen schönen Satz gesagt, nur das Rädchen, das quietscht, bekommt das Öl. Und genauso läuft es bei der Planfirma. Genauso läuft es. Und das ist nicht, weil die Leute böse sind oder weil sie einen nicht mögen.
Zu viel auf dem Tisch
haben. Sondern weil die, ich meine, das eine, das war noch in den 80ern, aber hier war das so, dass jeder eigentlich dreimal mehr auf dem Tisch hat, als er wirklich bewältigen kann, wenn man die Arbeit sorgfältig machen will. Dass 6 Wochen nach Veröffentlichung eine Plattenveröffentlichung einfach durch war. Da konnte sich kein Mensch mehr mit beschäftigen, eigentlich schon 2 Wochen nicht mehr. Manche hatten auch schon nach einem Tag die Veröffentlichung vergessen. Ne? Weil einfach so viel anderes Neues da kommt. Man veröffentlichte immer mehr. Einerseits und andererseits sozusagen waren es weniger Leute. Ne? Und deshalb, ohne Management ist es sehr, sehr schwer. Sehr schwer. Und das war der letzte, ich wüsste nicht, wie man das heute noch bewältigen sollte, weil ich sage, ich werde wahnsinnig immer, wenn ich das mitkriege nur. Ich bin immer froh, wenn ich mich dann einfach da so abschotten kann davon, weil das ist irre. Bei allen Veröffentlichungen, die man hat. Ja. Also sogar bei sowas, weil dazu kommen jetzt auch noch, dass man nicht vergessen, hier beginnt das ja wirklich mit dem Internet. Also wir werden dann sehen, dass das, da konnte man da schon über die Jahre sehen. Bei jedem Konzert legten wir die Listen aus, wo man sich eintragen konnte für den Newsletter. Mhm. Und das Verhältnis von E-Mail-Adressen zu Postadressen wurde natürlich immer mehr, verschob sich immer mehr zugunsten der E-Mail-Adressen. Also dann später kamen dann die sozialen Netzwerke dazu und so weiter. Das musst du alles irgendwie auch mitmachen. Du kannst dich dem nicht wirklich verweigern. Es geht jetzt, nur man kann das auf seine eigene Weise machen und man muss seinen eigenen Weg dabei finden und man muss auch eigentlich so viel da machen wie andere. Aber ganz ohne geht's nicht. Ohne Twitter geht's aber. Twitter hat sich als Medium für Prominente erwiesen und das sind wir ja Gott sei Dank nicht. Ja, aber am Ende 2004 fingen wir ja schon an, Songs zu machen, ne? Für die Mittelpunkt der Welt, für die nächste Platte.
Ja. Aber ich da auch, Richard.
Wo waren wir denn da eigentlich? Wo haben wir denn geprobt? Wo haben wir denn?
Wir haben damals, waren wir dann noch im Flughafen?
Ja.
Oder waren wir schon bei deinem Kumpel da in.
Hier oben bei Tom, ne?
In der Langhansstraße,
genau.
Wo immer die Straßenbahn durch den Proberaum fuhr quasi. Das war geil. Ja, das war auch gut. Das war ein guter Proberaum, der war schön. Aber wir haben da so gearbeitet, dass wir gesagt haben, wir machen das wieder, aber ohne den richtigen Stress. Wieder wie mit Wallace Wiss damals, wieder bei der Psycho. Immer wenn wir zwei Songs fertig haben, gehen wir ins Studio und nehmen die schon mal auf. Das heißt, das ist noch nicht die endgültige Version, aber wir nehmen sie schon mal auf. Und das, glaube ich, hat sich als absoluter Matchwinner erwiesen bei dieser Platte. Oder?
Ja, ich finde schon. Also die Platte hört sich gestern beim Hören, ich habe die ja auch, man hört die ja nicht jeden Tag und so, und das ist schon länger her, dass ich die mal gehört habe. Und die kam mir unheimlich frisch vor. Das kam mir vor wie so ein frischer Wind, als wenn die Band irgendwie durch die Waschanlage gefahren wäre oder irgendwie. Alles war so offen und so schön und der Klang, was ja sicherlich auch an Roger lag, den wir zum ersten Mal hatten für uns.
Naja, da kommst du dazu.
Ich hatte einen ganz eigenartigen Eindruck. Ich habe die auch länger nicht gehört und ich hatte das Gefühl, es ist eine total karge Platte eigentlich. Ganz reduziert alles. Kein Schnickschnack, auch in den Arrangements. Das ist alles, die Gäste, die Dubs, alles subtil zurückgenommen.
Sehr sparsam,
ist, ja. Ja, und sehr prägnant, ganz eindeutig alles, ne, auch so die Teile, aber keine, also die Ausschmückung auch, es gibt so Punkte, da ist eine richtige Ausschmückung mit allem drum und dran, richtig schön fett auch und so, aber dann kommt die dritte Strophe und die ist wieder zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und Gesang und das zieht sich durch die Platte mehr oder weniger bis auf ein, zwei Stücke, die noch so ein bisschen anders sind und das hat mich ehrlich gesagt erstaunt, weil ich die jetzt auch länger nicht mehr im Ganzen gehört habe, dass die zurückgenommen möchte ich gar nicht sagen, aber die hat so eine, so was ganz Eindeutiges auch in so einer Haltung.
Ich würde vielleicht aufgeräumt vorschlagen.
Ja, aufgeräumt.
Aufgeräumt. Aber ich glaube, dass das unmittelbar mit der Produktionsweise zu tun hat. Man geht hin, man hat zwei Songs, man geht dahin, hat vier Tage im Studio. Für jeden Song zwei Tage. Bei Song 1 fängt man an. Man macht ihn so weit, wie man kommt. Ja, jeder spielt irgendwas dazu, legt schon mal seine Ideen klar und so. Man macht sich daraus einen kleinen Raffmix und so. Und lass uns jetzt den nächsten Song machen. So wie wir immer diese Coverversion gemacht haben, diese Sonderaktion, wo man für zwei Tage ins Studio geht oder so. Dann macht man die nächste und so. Und dann guck mal. Dann geht man vier Wochen, dann kann man diese Songs erstmal echt so vergessen. Und dann schreibt man die nächsten beiden Songs. Und dann geht man also sechs Wochen später wieder ins Studio. So, und dann macht man nicht nur Song 3 und dann Song 4, sondern am vierten Tag hört man sich auch nochmal Song 1 und Song 2 an und sagt, hey, das würde ich gerne, das muss ich glaube ich nochmal machen, weil da habe ich jetzt, ich habe eine bessere Idee, wie ich das machen kann. Oder dazu fällt mir noch was ein. Oder vielleicht kann man davon nur die Hälfte nehmen. Ja, und das macht man bei jeder weiteren Session, macht man das. Man macht neue Songs, ja, zwei neue und beschäftigt sich wieder ein bisschen mit den alten. Und am Ende haben wir, glaube ich, 10 Tage oder so gemacht, wo wir uns mit der ganzen Platte beschäftigt haben, um sozusagen alles unter ein Dach zu bringen, diese ganze Sause, ne? Und haben dann fast alles, vieles nochmal gemacht, sortiert und so. Aber du hast dir Raffmixe mitgeben lassen, hast gesagt, das arbeite ich zu Hause nochmal aus. Dann bist du nach Hause gegangen, hast du irgendwie, kannst beim nächsten Mal wieder sagen, ich würde das bei dem Lied ganz gerne nochmal einspielen. Ne? Das war so. Also das heißt, wir haben nicht immer einfach nur diese zwei Songs gemacht, sondern dann auch immer das, was davor war, auch nochmal irgendwie angeguckt und immer so ein, und letztendlich waren wir eben nicht 4 Wochen im Studio oder 6 Wochen im Studio, sondern 6 Monate im Studio. Bloß, dass wir eben...
Ein Time-Studio.
Ohne oder, das, ja, dass wir die ganze... Und 6 Monate lang haben wir uns mit dieser Musik beschäftigt. Aber wir mussten nicht die ganze Zeit aufeinander hängen. Wir mussten nicht jeden Tag 1.000 Euro für die Miete bezahlen oder was immer das kostet. Ja, sondern wir haben einfach uns wirklich Gedanken gemacht. Die ganze Zeit, ja.
Es gibt einen schönen Effekt, wenn man das in der Form macht. Das ist, dass die Stücke einen nicht in der Form bedrängen. Wenn man 6 Wochen im Studio ist, dann sind die Stücke eigentlich die ganze Zeit alle, die ganze Zeit da. Und es hat aber auch zur Folge, dass so eine Ermüdung sich einstellt und man denkt, man hört die Stücke ja nicht mehr frisch. Das heißt, man kann die eigentlich gar nicht mehr richtig beurteilen.
Und der Abstand dann fängt es an, weg,
ja. Genau. Und dann sagt man, okay, das ist gar nicht gut, was ich hier gespielt habe. Oder können wir hier, und dann tut man noch Sachen raus. Also man macht eigentlich Sachen aus einer Situation heraus und nicht auf einer wirklich guten Betrachtung des Stückes selber. Und diese Distanz schafft immer einen Blick darauf, der vielleicht genügsam, aber in so einem positiven Sinne, dass man sagt, Mann, das ist doch ausreichend, das hat einen Zauber, so wie es ist. Und der kann verloren gehen, wenn man es halt jeden Tag oder im Grunde genommen die ganze Zeit präsent hat, dass man das gar nicht mehr erkennt, dass man blind wird im Grunde genommen dafür, ne? Oder taub in dem Fall.
Ja, ein bisschen Abstand ist auf jeden Fall sehr heilsam. Das hat sich ja hier deutlich gezeigt, weil es auch außerdem die Lust an so einem Projekt dann weiterzuarbeiten ja auch höher hält. Ne?
Ja, es ist
so, wie du sagst, man kann nicht die ganze Zeit auf dem obersten Level irgendwie fahren, den Stücken gegenüber, der eigenen Motivation gegenüber. Und so ist das. Ich fand auch, dass das mit dem diesen Abstand zu haben, nochmal auf die alten Stücke zu gucken, erst da ergeben sich dann nämlich Sachen, die man, wo man nochmal sieht, oh, hier, da könnte man nochmal und hier, das ist noch eine Feinheit und so. Das gab's ja dann vorher alles.
Und das ist ein schöner Aspekt mit diesem der Frische oder dem Niveau, mit dem man ins Studio geht, weil ist ja klar, in der dritten Woche hängt man da irgendwo, die Hälfte hängt so rum und so, aber wenn du 4 Tage hast, da bist du, die alle sind auch schneller, weil sie sich Sachen überlegt haben, ne? Also dieser Ball, wer will den Ball? Ja. Da wird das eingespielt und das ist es dann auch meistens. Also diese First Takes kamen ja auch viel mehr dann, weil man, also ich weiß, ich habe ja immer viele Takes gebraucht und etliche Spuren, würde ich sagen. Und da wurde ich dann halt auch besser, ja, also weil ich einfach besser vorbereitet war.
Ja, weil ich nehme das nochmal mit nach Hause und arbeite das noch ein bisschen. Aber das ist ja bei vielen Sachen so gewesen und ich glaube, dass man eben dann auch entscheidet, bestimmte Sachen wieder zurückzunehmen oder anders zu, und deshalb ist es dieses Aufgeräumte da, ohne dass es aufgeräumt wirkt. Es wirkt ja jetzt nicht aseptisch oder so, sondern es ist eigentlich sehr folkrockig, die Platte, finde ich.
Ja,
so vom Ansatz her. Also, das kommt auch gleich vorne mit Dan Horst so folkrockig rein. Und du hast irgendwie das Gefühl so, das ist irgendwie, eigentlich hat hier die Band alle ihre guten Eigenschaften gebündelt. Rausgeholt. Und sich sozusagen die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, hat man das Gefühl. Es gab keinen Zeitdruck mehr, es gab keinen Stress untereinander. Übrigens auch, wenn man sich mal streitet, wenn man mal schlecht drauf ist, man kann ja auch einfach so mal auch an ganz anderen Gründen, privaten oder so, einfach mal auch mal ein paar Tage schlecht drauf sein. Wenn man mal krank ist, wenn du das in diesen 4 Wochen oder 6 Wochen Studio, ne?
Verpasst
du
viel.
Dann hast du halt Pech gehabt und so. Hier ist das doch egal. Ne? Ja. Du, ich fühle mich nicht so, dann geh dann nach Hause, wir sind ja in 6 Wochen wieder hier und dann kannst du es ja dann noch weitermachen, weißt du so. Ich glaube, heute würde ich sagen, man muss wahnsinnig sein, wenn man das nicht so macht. Also weil eigentlich ist ja, also alles spricht dafür und bei dieser Platte, muss ich sagen, spricht wahnsinnig viel dafür, ja. Auf jeden Fall kann man schon mal sagen, bevor wir vielleicht auf die einzelnen Songs gehen, kurz zusammenfassen. Ich hatte vorgeschlagen, dass man das nicht mehr Dave mixen lässt, sondern dass man das Roger mixen lässt. Roger Moutinho. Roger Moutinho kam im Podcast schon mal vor, nämlich beim Podcast Nummer 3 zum 1988er Album Freedom, Love and Happiness in New York. Da lebt er noch in New York. Und Dave hatte mal zu mir gesagt, er sei der zweitbeste Ingenieur der Welt. Und ich sagte, wer ist der Beste? Er sagte, Roger ist der Beste. Und ich wusste, er hatte mir mal erzählt, ein bisschen so Kontakt behalten über Dave, und mal gefragt, wie geht's an Roger und so, dass er in Nashville, lange schon nach Nashville gezogen ist, dass er da sehr, sehr viele Produktionen macht, sehr, sehr viel Mix, den ganzen Tag da arbeitet und Sachen aufnimmt, dass er Paula Cole produziert hat, dass er Lamb Chop produziert hat und so weiter und so fort. Das ist also mit allen sowieso gearbeitet und aufgenommen sowieso, aber auch die Mixe gemacht hat und so. Und Dave gleichzeitig damals kaum noch andere Sachen produzierte als uns. Also er hatte vorher immer ganz viele andere Jobs noch, er hat aber da kaum noch andere Sachen gemacht, weil er ja nur noch Bass spielte und so und wir auch unterwegs waren und er hat einfach hat viel in dem Mastering-Studio gearbeitet, aber hat nicht mehr Musik gemischt und dann habe ich gesagt, ich würde vorschlagen, dass es jemand mischt, der sich sowieso immer mischt. Der das immer macht, weil ich glaube, das ist sowas, wo man auch Übung haben muss, wie beim Cello spielen oder so, ja, du musst einfach Übung haben dafür. Und das habe ich vorgeschlagen und habe ich auch Roger vorgeschlagen und hat der gesagt, alles klar, ist ja geil, dann können wir ja zusammen nach Nashville fahren und das da Roger mixen lassen. Ihr wolltet, glaube ich, nicht mit. Oder sollte nur ich mit? Oder was war ich? Ich glaube, ihr wolltet einfach nicht mit. Oder? Oder durftet ihr nicht mit?
Beim ersten Mal war, glaube ich, war gar noch gar nicht so die Frage, ob wir alle mitfahren, glaube ich.
Ja, das
ich glaube, da haben wir uns so entschieden, dass du mitfährst.
Eigentlich. Ja, erstmal, dass man nur so einen mal so vorschickt oder so. Aber ich war irgendwas dann da mit Dave. Und das war ganz toll. Wir waren in so einem Studio, das hat Roger angemietet, weil er hatte keine 24-Spur-Bandmaschine, also keine 2-2-Bandmaschine. Hat den Studio angemietet. Das gehörte dem Enkel oder so dem Enkel von Al Jolson. Al Jolson ist ein Musiker aus den 20er, 30er Jahren. Der ist bekannt geworden, weil er der erste Mann war, der die Hauptrolle in einem Tonfilm spielte, nämlich in The Jazz Singer, wo er einen Jazzsänger spielt, und zwar einen schwarzen Jazzsänger, wozu man ihm das Gesicht schwarz malt. Nur muss ich ganz kurz mal klar zu machen, also wie das wohl in den Zeiten des ersten Tonfilms noch so funktionierte. Ja, wollen wir nicht weiter zu kommentieren. Aber der hatte jedenfalls, sein Enkel hatte dieses Studio, das war direkt neben dem Roy Orbison-Gebäude. Das gehörte der Witwe von Roy Orbison, die da Teil ihrer Ersparnisse reingesteckt hatte, um dauerhaften Verdienst zu haben. Das war so ein Bürogebäude oder so. Und das war halt in Nashville. Und da hingen wir dann ab und ließen Roger diese Platte mixen. Und das war ganz toll. Und ich finde, wir werden da sicher mehr drüber sprechen, wie wir zusammen in Nashville dann waren, bei der Platte drauf.
Nächste Platte.
Wie uns das so vorkam und wie das so ist und so. Aber das hat sich einfach gelohnt. Wir sind nach Nashville gefahren wegen Roger und das hat sich auch gelohnt, würde ich sagen, weil diese Platte ist auch ganz toll gemixt und auch sehr aus einem Guss, wie ich finde.
Absolut. Ne?
Also da fällt auch nichts auseinander. Du hast nicht das Gefühl, hier ist die Snare, klingt mal so und die Snare klingt mal so oder sowas. Ne? Außerdem hattest du dir, glaube ich, auch, Richard, ein neues Schlagzeug gekauft.
Hatte ich auch, ja, ich hatte mir mal wieder
ein neues Schlagzeug gekauft, was ganz toll klang.
Richtig.
Und wo man sagte so, hey, das hätte man ja mal ein paar Jahre früher machen können.
Richtig, das hört man auch,
ja. Ja, das hört man nämlich auch, dass es nämlich ein sehr, sehr toll, ganz toll klingendes Schlagzeug ist. Ja. Da sollen wir die Platte mal durchgehen.
Ja,
also, Delmhorst? Ja, Delmhorst.
Ich habe ja das Gefühl, dass gestern beim Hören dachte ich, die Akustikgitarre am Anfang von dir, ne, das ist wie so ein Zeichen, wie so ein Signal am Anfang der Platte. Es beginnt mit dieser Gitarre, aber das nächste Stück beginnt ja auch mit der Gitarre von dir. Aber diese Gitarre, dieser akustisch, dieser Klang, dieser Stahlsaiten, man hört den Body, man hört diese Gitarre richtig. Ne? Und dann kommt dieser Schlagzeugbreak und dann geht es irgendwie los. Und diese Gitarre am Anfang, die ist so, als ob die erzählt, das ist die Platte. Ein bisschen.
Ja,
so klang das gestern für mich. Also hatte ich nicht mehr ganz so in Erinnerung und dann war es so, ach ja, da dachte ich, stimmt, das ist die Platte
das
eigentlich.
Das klingt sofort schön offen, durchsichtig, irgendwie aufgeräumt.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe mir tatsächlich in Nashville noch mal eine Gitarre besorgen müssen, weil die Akustikgitarre, die ist da drin, die ich gespielt habe. Das war diese Martin, glaube ich, ne, von dir.
Ja.
Oder war es die, ich weiß nicht, oder war es die Jumbo-Gitarre von die Guild von Dave? Ich weiß nicht, eine von beiden. Die war zu dünn im Sound. Wir haben die aber nicht weggenommen, sondern ich habe die gedoppelt mit der elektrischen Gitarre.
Okay.
Wir haben noch so eine Gretsch-Gitarre, eine elektrische, kurz ausgeliehen, weil wir kriegten das Lied am Anfang nicht gemixt. Das passte nicht, das Schlagzeug und so war zu, auch das, weil das so diesen satten, tollen Sound hat, war zu stark. Und dass diese Akustikgitarre, entweder war sie zu laut, wenn man sie lauter machte, oder sie war sofort weg. Also es gab keinen Platz, wo man die ein, und dann habe ich einfach eine E-Gitarre nochmal einfach mit gedoppelt. Das hört man gar nicht. Und das ist vom Klang her, ist sie ein bisschen richer und deshalb, also ein bisschen mehr in den Mitten. Okay. Und deshalb ist die so da. Aber das stimmt. Das ist im Grunde ein bisschen wie ein Bob Dylan-Anfang eigentlich so ein bisschen.
Absolut,
das zeigt einfach so, hey, Leute, wisst ihr, Folkrock is not dead, ja. Das ist schon geil. Und das Lied ist natürlich abgegangen wie Schmitz' Katze. Das war unser einziger Hit.
Ja.
Also einziger richtiger Hit ever. Vor allem, glaube ich, durch exzessives Spielen bei Radio Bremen. Also im Bremer Raum hat Delmhorst natürlich eine ganz spezielle Bedeutung. Aber warum auch nicht? Aber das letztendlich wird es überall gern genommen. Ne? Wenn wir das live spielen, und wir spielen es ja nicht immer live. Die Leute mögen das überall und singen das mit. Ich weiß noch, wir hatten da als Vorgruppe hatten wir Home of the Lame. Bist du noch?
Oh ja, Felix.
Und da war die Band von ihm, von dem Felix kam aus, die drei, anderen drei, die kamen aus Bremerhaven, glaube ich, oder so, oder aus Bremen. Mhm. Ja, aber einer kam aus Bremerhaven und zwei aus Bremen. Und der eine meinte, du, ich finde das immer irre, wir spielen hier in Wien und ihr spielt, ihr hinter Huchting ist ein Graben und die Leute singen das mit. Das hat mich total geflasht. Also wenn man die Huchting, Bremen-Huchting kennst, dann weißt du, der Endstation, der Haltestelle, damals Straßenbahn-Haltestelle, Endstation 6, ja. Heute ist es Linie 1, aber das soll egal sein. Und das war sozusagen total toll, also zu sehen, wie das überall funktioniert. Aber schon, das ist so, dass das gibt so eine öffnet das Herz so für die ganze Platte, ne? Mhm. Wenn der Winter kommt,
da wird das Herz noch weiter geöffnet. Gemütlich, warm.
Ja, es gibt eine slowakische Version davon, hat Jakob mir jetzt gerade einen Link geschickt. Ja.
Das Slowake, ich habe gedacht, das wäre Polnisch.
Nee, Slowakisch. Das ist
eine slowakische Version, wo du, Jakob und Richard und Dave als Komponisten genannt sind, aber ich nicht. Und der Text sowieso alles an den Slowaken geht. Man müsste sich drum kümmern, ich weiß nicht mal, ob ich dazu komme, aber muss ich mal sagen.
Vor allem, weil es der offizielle Warner-Seite ist, ne?
Ja, müsste man wahrscheinlich mit Warner Music mal reden.
Das müsste
der Weg kurz sein, ja. Und dann haben wir, das ist jedenfalls, das ist so eine schöne, mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich glaube, dass das Interessante hier war, dass auch keiner dieser Songs, ich weiß gar nicht, von wem die jetzt jeweils dann waren oder was, aber dass keiner dieser Songs umstritten war. Das sind alles sehr romantische Lieder, auf eine Weise, also gut, Delmenhorst jetzt vielleicht, aber im Grunde genommen ist doch die ganze Platte hat so was Homogenes irgendwie und das stört aber keinen mehr. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also niemand sagt so, das wird mir jetzt zu schmalzig oder kann man das überhaupt machen oder entspricht das, sondern hat man das Gefühl, als wenn die Band durch diese, vielleicht auch diese Pause von diesen 2-3 Jahren, wo wir auch andere Sachen machten oder so, plötzlich so zu ihrer Mitte gefunden hat, zu der Wärmequelle, zu dem Lagerfeuer, um die sich diese vier Leute eigentlich versammeln können, weißt du, wo sie reinpusten können und so. Ne? Man kann sich auch woanders wärmen, man kann auch woanders Dinge machen und das haben wir nämlich alle auch getan. Oh, du Fröhlicher, die ganze Filmmusik, Jakob, weißt du. Aber dass wir, wenn wir hier zusammenkamen, dass diese Songs gingen uns einfach total gut von der Hand.
Ja. Und es sind ja bis heute auch, die meisten sind ja wirklich live-taugliche Songs irgendwie geblieben. Also die haben eine eigene Größe, die Songs auf anderen Platten teilweise gesucht haben. Der einzige
Song, wo was live, glaube ich, schwer tun, ist Finger weg von meiner Paranoia. Da kommen wir gleich noch zu, ne? Warum das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich habe es immer noch nicht richtig begriffen, aber da ist was. Straßenbahn des Todes
jedenfalls. Wenn der Winter kommt, mir gestern auch noch aufgefallen, wenn überhaupt auch die Texte, ne, bei der Platte, also Versmaß, und dann so Aspekte wie, es muss sich nicht reimen. Es wird aber in der Gesangsmelodie erscheint es wie. Also es reimt sich zwar einmal kurz was, aber dann gibt es ganz viele Zeilen, die reimen sich gar nicht. Es wird aber so gesungen, als ob die sich reimen. Nicht, weil man, das ziehst, die Wörter ziehst, sondern da ist so eine Selbstverständlichkeit, mit der der Satz einfach gesungen wird bis zu der Stelle und dann der nächsten. Und das ist mir bei der Platte nochmal extrem aufgefallen. Ne? Das hat einen ganz eigenen Charme und hat auch ist ein bisschen kryptisch teilweise, weil man muss dann folgen auf eine Art und Weise. Aber auch, das gab es vorher auch schon, bei wenn der Winter kommt, dieses dann wird's früher dunkel, ne? Ja. Versmaß und es ist so eine nüchterne, also wenn der Winter kommt und denkt man, jetzt kommt so und dann einfach so eine ganz nüchterne Betrachtung, die aber unglaublich witzig eigentlich ist im Bezug auf das, was eigentlich erzählt wird, ja, was ist ja sehr poetisch, ganzen Bilder. Und das taucht öfter mal auf.
Ja, das funktioniert oft, das ist aber ein alter Trick, den wir bei den Texten haben, über versteckte Binnenreime. Also zum Beispiel, deine Augen funkeln mich an.
Funkeln und dann dunkel.
Deine Augen funkeln mich an, seit ich dich, Himmel verblassen die Sterne, deine Augen funkeln mich an, seit ich dich kenne, habe ich es gerne, wenn der Winter kommt, dann wird es früher dunkel. Ja, dieses stimmt. Dunkel hat sie so als ganz fernes Echo sozusagen von diesem Funkeln, was man aber gar nicht mehr im Kopf hat, weil das nicht am Ende, weil es kein Endreim ist, sondern ein Binnenreim. Und der ist so weit weg, dass er eigentlich sozusagen so der Faden wie so eine Gravitationskraft zwischen zwei Himmelskörpern, die so weit auseinander sind, dass man das nur erahnen kann, dass die umeinander kreisen oder so. Ne? Also das ist bei dieser Platte viel, weil ich auch immer diese Zeit hatte, mich mit der, muss ich auch mal sagen, man hatte man hatte einen Song fertig und hatte den aufgenommen und wusste, der funktioniert und dann hat man den einfach vergessen können beim nächsten. Ja. Weißt du, was ich meine? Dann hat man gar nicht mehr so, den muss ich auch noch und da muss ich mal gucken und so. Nein, das haben wir schon aufgenommen. Wie wenn man so, statt das immer im Kopf behalten zu müssen, sich was notiert hat. Mhm. Ja, braucht man es nicht mehr auswendig zu können. So war das irgendwie. Ja. Straßenbahn des Todes, ja, großer Hit, oder? Großer Element of Crime Hit.
Skurriles Szenario, ne?
Ja, ist geil.
Bis heute gern genommen.
Ja, das ist eine beliebte Zugabe, aber wir spielen es auch so gut. Also das ist, man muss auch sagen, eine der wenigen, wir haben ja gar nicht so viele schnelle Stücke, die wirklich immer funktionieren, wo es uns wirklich auch leicht fällt zu spielen. Das ist so eins davon, oder?
Ja, das stimmt.
So schnell und rockig, aber irgendwie, aber auch nicht. Also das, ich glaube, dass nämlich, weil es nämlich...
ist nicht ganz so schnell wie Daddy Daddy, ne?
Ist nicht so schnell wie Daddy
Daddy. Aber ist natürlich das Genre ein bisschen, ne?
Wo die alten Leute immer, ja, schon ein bisschen, ja. Ja, ja, also das gibt's auch ein paar, also zum Beispiel auch Vorschlaghammer ist auch so ein Lied, ne? Das ist ein bisschen verwandt damit, das hat auch immer, funktioniert auch immer gut. Also es gibt so eine Art von, das, dieses Folkige daran, glaube ich, dieses Umtschat, 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 das ist irgendwie, das ist so, dass diese Leichtigkeit, die fällt uns leicht, das ist der Unterschied zu Finger weg, wenn man da Paranoia, glaube ich. Im Himmel ist kein Platz mehr für uns
zwei. Ich wollte eine Sache sagen zu Straßenbahn des Todes, ne? Das Gitarrensolo, gestern nochmal gehört. Und es ist tatsächlich, ähnelt doch auch einer Gesangsmelodie von Lionel Richie. Jetzt dann erst ganz spät aufgegeben. Also ich überlasse es den Hörern herauszufinden, welche Gesangsmelodie von Lionel Richie.
Das sind alle große Lionel
Richie. Das ist einfach einer dieser Momente, man nimmt was auf und merkt plötzlich, es gibt noch eine andere Sache hier, da ist es, gibt's auch so eine Verbindung zu was anderem, aber dann fällt einem 3-4 Wochen später, irgendwann fällt einem, oh, halt mal, das ist doch. Das waren skurrile Momente immer. Ne?
Ja, gut,
man weiß gar nicht, wo es herkommt.
Du, ne? Ich hatte das mit diesem an einem Sonntag im April, ne? Also muss ich echt mal sagen, also wo ich direkt vorher die Jungs produziert habe und die hatten das Lied an einem Sonntag im August und ich dachte, ich hätte mir das selbst ausgedacht. Also ich meine echt mal, das wie, also manchmal ist man wie vom Kopf geschlagen. Ne? Das ist schon geil. Ja, aber egal, im Himmel ist kein Platz mehr für uns zwei.
Boah, tu traurig.
Das ist auch ein starkes Lied. Das ist ein ganz, ganz, ganz starkes Gewürz, möchte ich mal sagen. Also das ist so der, das ist sehr anrührend. Ne?
Zu den vorigen, verglichen mit den vorigen Stücken wird es ein bisschen kleiner und intimer auf einmal bei diesem, was schön ist. Die vorigen sind irgendwie größer, weiter. Und hier wird's, da zieht sich's ein bisschen zusammen. Es wird irgendwie.
Ja, das stimmt. Und dann ist auch auch dieser Solo-Teil von der Gitarre ist ja so total wie eine Kindermelodie. Ja. Da 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 die, ja da 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 die, ja da die da die.
Ja, tolle Gitarre, Jakob.
Das ist ein bisschen diese eigentlich die weißes Papier-Spielklasse so, ne? Mhm. Vom Lied her so. Also so von der, auch von der, wie es einen bewegen kann und so. Das ist schon stark. Also auch von dieser Sparsamkeit her. Ja, ein Freund, dessen Vater war gestorben. Und der hatte vorher, als er gerade starb, lief das Ding im Nebenzimmer aus dem Radio. Das hat er irgendwie mir dann irgendwie mehrmals noch erzählt. Ja. Das war natürlich auch so ein Heuler dann.
Nur mit dir.
Ja,
das ist eigentlich ein schönes Stück, aber haben wir jetzt letztens doch mal auch gespielt, aber haben wir eigentlich für die Tour und danach eigentlich auch nicht mehr, ne? Fiel uns immer ein bisschen schwer.
Ja, also ich finde es nicht schwer zu spielen, aber es hat einfach nicht so die Kraft, also wo man so sagen würde, das ist jetzt so ein durchschlagendes Lied, ne? Also ich glaube, spielen kann man das jederzeit, aber der Unterschied zu Finger weg von meiner Paranoia, muss ich sagen, also wo ich das Gefühl habe, wir also ich kriege halt nicht richtig hin oder so live, ne? Kann man das schon machen, aber man würde sagen, bevor man das spielt, spielt man lieber am Himmel, ist kein Platz mehr für uns zwei, ja, oder
das
so, ne?
Also haben wir dann auch immer gemacht.
Genau, das ist dann, so ist es dann gekommen, ne?
Hier hat dann der Produzent in die Percussion eingegriffen. Es gibt hier Dave Percussion, so kleine Klicks und Klacks, weil nur mit dir, die Dave unbedingt damals machen wollte.
Ja.
Die habe ich erst unterm Kopfhörer gestern wieder gehört. Und dachte, was ist das? Ach ja, das war Dave, genau.
Ja. Ja, Finger weg von meiner Paranoia. Tolles Stück. Ich habe auch gestern beim Hören dachte ich, was ist jetzt, war so kompliziert bei dem Stück? Und ich glaube, das war der Umstand, so schien es mir gestern, dass wir, das ist ja voll das Stück. Das sind ja Spur um Spur mit Zeug. Und das ist so ein Gemenge, was dann so drunter liegt. Und die Idee, all diese Sachen zu reproduzieren, anstatt es auf das zurückzuführen, was es eigentlich ist, ja, also Bass, Schlagzeug, Gitarre, und das ist eigentlich, man kann es reduzieren und dann ist es eigentlich recht klar, das Stück. Ne? Aber wir hatten, ich glaube, bei der Aufnahme hatte man, also wenn man das Gefühl, da kann man doch noch und da geht noch ein bisschen was, das ist ein Abtempo-Stück, ne? Das kann auch ein bisschen, kräft ja noch eine E-Gitarre, eine Feedback-Gitarre und hier noch eine Slide und so. Und dann war es vielleicht, klang es ein bisschen karg, wenn man es dann versucht hat, so zu spielen. Ja.
Es ist ein schnelles Shuffle-Stück. Also ein schnelles Stück mit dem Shuffle-Rhythmus. Und das ist nicht unsere stärkste Seite. Da müsste man sich vielleicht mal mit beschäftigen. Also ich sage nur, bis du zu mir kommst, ist auch so ein Stück. Auch ausgesprochen so wobbly, ja, live. Funktioniert nicht richtig. Ich singe da nicht so gut. Ich glaube, ich habe Schwierigkeiten, so einen Shuffle-Rhythmus als Rhythmusgitarre, so als Schrammel-Rhythmus zu spielen, ohne rauszukommen. Man müsste das wahrscheinlich richtig üben und lernen, mal sich auch richtig mal mit beschäftigen. Es gibt ja manchmal Sachen, die man sich erarbeiten kann, ja, weil das Stück an sich ist eigentlich toll. Also ja, das zu spielen, also das gleichzeitig zu spielen, zu singen, kriege ich aber nicht so richtig hin, weißt du, dann richtig zu grooven mit dir, Richie, und so. Das ist irgendwie, fällt mir schwer. Müsste man vielleicht mal rangehen, weil das Stück ist eigentlich super, oder?
Ja, toller toller Trompetenteil und halt großartiger Text, ne? Also kommt so witziger Text, ja, ne? Also das eskaliert ja regelrecht, ne? Also wer dann alles nicht mehr, also wen man nicht mehr über den Weg trauen kann. Und dann der Klassiker natürlich, einer hält den Spaten und zwei schauen ihm beim Halten zu.
Auch ein Lied über den deutschen Tiefbau, ganz genau. Das ist, kann man bringen. Still wird das Echo sein.
Ja. Da spielst du, du spielst deine Orgel, ne? Diese wunderschöne Orgel. Ne? Das bist du, glaube ich.
Ich kann ja, das ist gut möglich.
Schöner Sound ist das.
Ich habe das ist diese Hammond-Orgel, ne? Ja. Ich glaube schon, ja. Wir haben eigentlich, glaube ich, gar keinen Keyboarder mehr da gehabt.
Es gibt mehrere Orgeln, wo ich auch gedacht habe, bist du das immer gewesen, Sven? Wahrscheinlich war das doch so, ne?
Ja, wir haben generell, glaube ich, wir haben mit Gästen gearbeitet, aber Ecki Busch zum Beispiel bei 2 Stücken, Bläser bei 3 Stücken, also nicht so wie die Violine bei, also Streicher bei 3 Stücken.
Ja, relativ alles sparsam irgendwie, ne?
Ja, relativ sparsam. Orm Findal ist als Arrangeur dabei, aber zum Beispiel Kurt Dahlke haben wir gar nicht da. Wir haben, das liegt auch daran, dass wir eben, wie gesagt, eigentlich nur so ein kurzes Fenster hatten von 10 Tagen, wo wir das dann alles so zugemacht und alles nochmal überarbeitet haben und dann einfach auch selber so viel zu tun hatten, glaube ich. Wir haben dann einfach nicht zu viel für diese 10 Tage geplant. Oder was wir geplant hatten, war schon genug, um es in 10 Tagen zu bewältigen. Ne? Also einen Tag die Streicher da zu haben, einen Tag die Bläser, glaube ich. Und der Rest hatten wir ja einfach selber sehr viel vor.
Ne? Ja, und man merkt ja auch, jetzt sind wir beim 7. Stück und wir haben eigentlich über die Gäste und die Overdubs wie bei anderen Platten jetzt bis jetzt noch gar nicht geredet. Ne? Sondern man merkt, das bettet sich so ein oder es unterfüttert zu Sachen. Also bei Finger weg von meiner Paranoia, toller Trompetenteil, auch bei Wind, wenn der Winter kommt, diese schöne Melodie, und da liegen die Sachen mehr oder weniger liegen so drunter, ne?
Als
Begleitung und haben nicht, also wie bei den anderen Platten, wo man sagt, Wahnsinnsarrangement oder sonst wie, ne? Das ist alles passt sich so ein.
Ja, das ist in die Stilistik. Glaub, das ist auch dieses Folkrock-Ding, was da echt eine Rolle spielt. Also, dass man so von also instinktiv eigentlich so versucht hat, das auf die etwas spröde zu halten, obwohl es gar nicht spröde ist, aber dass man so aufzuräumen, ne? Weit ist der Weg, finde ich ein ganz schönes Stück. Das ist aber vielleicht auch so auf persönlich einfach, weil das hat für mich viel mit Hamburg und mit dem Hafen zu tun und sich da an den Landungsbrücken und irgendwie da bei so einem Portugiesen, und ich habe da viel persönliche Erinnerungen mit. Also, ne, so, also ich habe auch ein paar Jahre in Hamburg gewohnt und so, und das ist, weit ist der Weg, unten am Hafen singt der Wind unser Lied und so, das ist irgendwie so mein, dieses ganze nautische Ding, was mich, glaube ich, da so ein bisschen flasht. Da bin ich froh, dass wir das gemacht haben.
Und ich finde, das ist auch ein Stück, wo dieser, wo die Bilder von dem Text, wo die Musik, der Rhythmus von dem Ganzen, das entspricht ihm auch. Ich habe immer das Gefühl, ich spüre das in der Musik, also wie sie rhythmisch ist, wie sie harmonisch ist, spüre ich diese Bilder, die also kommen sehr stark zur Geltung, ne? Ja. Mit der Stilistik und der Art, wie wir das gespielt haben, das
Stück. Ja, ich glaube, da immer sowas wie so ein Sprühregen. So, weißt du, kennst du diesen typischen so norddeutschen Sprühregen, wo es so ziemlich
weht. Ja, da stehst du an der
Regen. Ganz wenig Regen, und das sprüht immer so, der Regen. So kommt mir das irgendwie vor.
Ja, da stehst du auf so einem Schiff auf der Reling und dann so rein in das Wetter und der Wind kommt so, und auch diese Trompetenmelodie, die dann kommt, da drunter.
Oder es ist aber Treppe vom Pudelsclub oder so, weißt du, scheißegal, aber irgendwie sowas in der Richtung, genau. Also das ist so dieses ganze Setup irgendwie.
Ich habe an die Aufnahme habe ich eine konkrete Erinnerung. Ich kam ein bisschen zu spät an dem Tag und hatte vorher auf der Straße jemanden getroffen, den ich länger nicht gesehen hatte, mit dem ich mich fürchterlich gestritten habe. Und ich kam mit einer Stinkwut ins Studio und es sollte dieses Stück gespielt werden. Und ich habe dermaßen, die Snare klingt hier wie eigentlich auf wenigen Stücken.
Ich habe dieses Stück so eingepeitscht, weil ich noch so sauer war und habe gedacht, als ich aus der Aufnahme rauskam, oh, jetzt gibt's erstmal was ins Gesicht, weil er sagt, knüppel hier nicht so rum.
Ja, man hört es.
Und also, bei diesem hört, Stück, ist, hier ist das Schlagzeug sehr leise dann gemischt, aber es hat einen viel kräftigeren, satteren Sound als
bei den
als bei vielen anderen.
Auch das Gefühl, dass die Snare auch ein bisschen, also kann man ja nicht, es wird ja später erst zusammengestellt, ne, die Reihenfolge der Stücke, aber ich hatte das Gefühl, dass so zur zweiten Hälfte der Platte die Snare lauter wurde. Ich weiß nicht warum, aber es liegt vielleicht auch dadurch, dass es in dem Stück nochmal so ein Moment, wo man merkt, ah ja,
okay. Hier wird die Snare lauter, ja, hier wird kräftiger vor allem,
Die letzte U-Bahn geht später. Das ist der große Moment des Orm Finder, ne, muss ich mal sagen. Also da hat er ein Streicherarrangement hingelegt, alter Verwalter. Da gibt's dieses
schöne Streicher,
diesen, ja, wo die so kontrapunktisch geführt werden. Er hat ja so eine ganz große Schwäche für so Kanon-Geschichten und so. Und das baut das alles so komisch ein. Und das ist die spielen ja eine ganz bezaubernde Rolle. Ja, der setzt immer so einen Glanzpunkt, der Orm, ja, wo man sagt so, hey, das könnte jetzt auch kein anderer.
Ja. Und es kommen ja noch diese. Das Schöne ist, dass es fängt mit so einer Gitarrenmelodie an, die am Anfang auch ist. Dann kommen die dazu und dann kommt noch diese Westernharmonika, Mundharmonika von dir. Und das ergibt plötzlich so ein Gemenge, wo man gar nicht mehr genau weiß, also vor allem, weil es über einen normalen Solo-Teil hinausgeht, geht in den B-Teil auch noch, in den Refrain, also es hört gar nicht mehr auf. Und wenn es dann aufhört, dann ist die letzte Strophe, die liegt dann nochmal so ganz glasklar, Das ist ein ganz außergewöhnlicher Instrumentalteil. Ne?
Ja, da hat sich das echt gelohnt. Wir haben wirklich zwei Sachen hier von oben. Und die sind wirklich alle beide sehr, sehr gut. Dann Mittelpunkt der Welt. Ne? Mittelpunkt der Welt finde ich auch ein echter Klassiker. Finde ich echt gut.
Hymnisch.
Ja, der hat so einen tollen, so ein könnte ewig weitergehen, so einen Groove, der so um sich selbst kreist. Ne? Schon geil.
Auch tolle Instrumental, Intermezzi da drin mit den Streichern, Bläsern, wie die umeinander kreisen und so. Im letzten Drittel, glaube ich, ist es.
Ja, und dann diese Bossa-Einlage, ne? Die gar kein, das ist also auch eigentlich die Strophe, aber als Bossa gespielt, mit allem Zeug, wie die Gitarren dann nochmal, also die Gitarren sagen nochmal, das ist eigentlich das Stück und dann sind wir wieder weg. Ja, ja, und dann diese Winnetou-Streicher, das sind deine, ne?
Ja, das ist die Winnetou, die hatte ich ja.
Ja. Und das ist, ich finde, es ein sehr passendes letztes Stück.
Ja.
Funktioniert sehr schön. Und es wird ja ausgeblendet, also es läuft einfach noch und läuft und läuft und läuft, ne?
Ja. Was hier viel ist, auch bei dieser Platte, was ich vergessen habe zu erwähnen, ist die Mandoline, Jakob. Du spielst viel Mandoline.
Das stimmt, ja.
Und das gibt auch dieses Folk oder dieses Nino Rota-Ding nochmal. Also dieses Folk-Filmmusik-Ding, so irgendwie, aber die Filmmusik auf dieser folkigen Ebene. Die Mandoline spielt eine große Rolle.
Ja.
Dabei. Ich habe eigentlich nur akustische Gitarre gespielt. Und wie gesagt, bei Damn Horse Musik ist dann doppelt, weil die zu dünn war. Aber das hat ja mit der Mandoline sehr gut immer verschmolzen und so. Und das spielt eine große Rolle. Da ist viel, ne? Was soll man sonst zu der Platte sagen? Wir haben sie, wie gesagt, in Nashville gemixt. Das war super. Das, die Platte ist die erfolgreichste, bis dato dann erfolgreichste Platte ever gewesen. Die erste, die erschien am 30.09.2005. Wir bekamen eine goldene Schallplatte.
Hui.
Ein Jahr später hatten wir eine goldene Schallplatte.
Beim letzten Konzert.
Zwei Jahre später, genau. Ja, zwei
beim
Jahre
letzten
später.
Konzert.
Wir kamen von der Bühne. Ne?
Ja, wir kamen von der Bühne in Berlin. Ich glaube, es ist Radio...
Radio 1.
Radio 1.
Fünf Jahre
genau, Radio 1. Genau, das war auch so, als gedacht, das letztes Konzert in dieser in der Reihe jetzt für die Platte auch. Und dann kam man von der Bühne und dann hieß es 100.000 verkaufte.
Ja, aber deshalb, wir kamen die goldene Schallplatte einmal, weil die Plattenindustrie so dermaßen also abwärts ging, dass eben die,
ja, das muss man dazu
dass man
sagen.
Eben statt für 250.000 verkaufte Platten jetzt eine goldene Schallplatte schon für 100.000 verkaufte Langspielplatten bekam. Und das war unser Glück. Aber gleichzeitig war es auch so, dass wir noch nie vorher so viele Platten verkauft hatten von einer Platte innerhalb eines Jahres. Und das war schon stark.
Vielleicht kann man noch erwähnen, dass wir neben All Across the Universe als so ein Download-Goodie, wenn man die Platte runtergeladen hat, auch eine Single gemacht haben mit Delmhorst und zwei Titeln, also von den Pet Shop Boys, You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk, aber vor allen Dingen Hamburg 75, Gottfried und Lonzo und du, das Duett mit Andreas Dorau. Und Andreas Dorau, das erste Duett mit dir. Ich habe nochmal nachgelesen, schon was ganz Außergewöhnliches. Es war natürlich schön, dass Andreas, der auch einer unserer großen Helden ist, ja, also kann man gar nicht hoch genug schätzen, was der an tollen Sachen gemacht hat und dass der kam. Und
dann ich kannte ihn seit 1981, ne? Und dann kommt es also dann 24 oder 25 Jahre später zum Duett. Ja, das finde ich auch stark. Ja, das mag jetzt die, das ist sozusagen alles, was wir über diese Jahre sagen können, 2002 bis 2005. Ich hoffe, das war nicht zu langatmig. Vielen Dank für alle, die bis hierhin durchgehört haben. Wir dann uns in 14 Tagen wieder melden mit Podcast Nummer 13. Der beschäftigt sich mit der Platte Immer da, wo du bist, bin ich nie. Und in den Jahren 2006, 2007, 2008 und 2009, glaube ich, ne? Ja, und 2009. Wenn 2009 erschien, die Immer da, wo du bist, bin ich nie. Und wir sind Element of Crime und sagen an diesem Punkt erstmal auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss, auf Wiederhören.
Tschüss.
Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.